Podcast. Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Und dazu begrüßen euch heute Tobias und Malte. Falls ihr euch fragt, wo unser Ork Dennis am heutigen Abend ist, der muss sich leider krankheitsbedingt heute aus unserer Sendung fernhalten, denn ohne Stimme ist es ein bisschen schwierig mit Podcast. Dementsprechend müssen wir heute mal ohne ihn auskommen, aber ich hoffe, er wird sich zur nächsten Sendung wieder erholen und ist dann wieder mit dabei. Aber ich begrüße natürlich recht herzlich Tobias an diesem, ja, zumindest in Bremen etwas lauen, sehr, sehr lauen, eher kühlen Sommerabend. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem verschwitzten München.
In Süddeutschland momentan ja Wahnsinn, was da temperaturtechnisch Anfang Juli abgeht. Aber was will man machen? Man muss ja dadurch.
Braucht kein Mensch, vor allem ich nicht.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn wir kommen aufs Tolkien-Ting ja vielleicht nochmal ein-, zweimal zu sprechen in dieser Ausgabe, zumindest im Vorlauf. Falls ihr euch gerade fragt, wer da im Hintergrund fiebt, das ist unser Redaktionsmaskottchen. Weil kleine Hunde mögen eben nicht, wenn andere große Hunde durch Treppenhäuser laufen. Dementsprechend gibt unser kleiner Hund dann immer mal ein bisschen Alarm. Es ist ja schön, dass das direkt zum Sendungsanfang passiert. Vielleicht hält sie dann den Rest der Sendung ja ruhig durch. Was ich sagen wollte war, das Ting ist ja meistens immer Hitzerekord, zumindest für mich meistens so im Jahr. Aber wir werden ja sehen, was es dann dort vor Ort auf sich hat mit den Temperaturen.
Es wird auf jeden Fall wieder den Eismann geben. Da ja, freue ich mich schon drauf.
Das ist eigentlich so ein internes Highlight. Ne? Wer noch nie auf dem Tolkien-Ting, weil wir sagen, was ist denn der Eismann? Wie ist das das Highlight? Aber das muss man erlebt haben. Ansonsten wird man da nicht so, ich sag mal, drauf hinfiebern, wie wir das vielleicht gerade hier in diesem Moment tun.
Selbstgemacht mit echten Pistazien. Und zu Preisen, da schlackert man hier in München die Ohren.
Beide. Das nicht nur in München. Auch hier im Norden in Bremen ist das tatsächlich vergleichsweise sehr günstig, was der Herr dort anbietet. Und wir freuen uns auch schon wieder, ihn dann auf dem Ting zu begrüßen.
Er freut sich auch immer wieder auf uns.
Das ist auch sehr schön. Vor allen Dingen, der ist ja tatsächlich häufiger auch schon jetzt abends bei der Long Expected Party, die ja traditionell am Samstagabend beim Tolkien-Ting stattfindet, sogar auch noch für die ersten Programmbeiträge da geblieben. Und das soll schon was heißen. Aber wir haben ja sowieso die ein oder anderen Freunde mittlerweile auf unserer Location, dem Rittergut in Lützen-Sömmern. Aber dazu kommen wir vielleicht auch wirklich noch im Laufe der Sendung ein wenig ausführlicher, weil ihr merkt, wir kommen schon gleich ins Schwärmen, wenn wir daran denken. Aber wir kommen immer ein bisschen ins Schwärmen, wenn wir merken, dass es dann bald so wieder soweit ist. Jetzt ist es aber erstmal soweit für den Tolcast, Ausgabe Nr. 14 im Juli 2019. Und da blicken wir gleich als allererstes, wie immer, auf euer Feedback zur vergangenen Ausgabe. Wobei man ja sagen muss, es waren ja zwei Ausgaben. Viele von euch... Drei sogar. Stimmt, drei. Wir hatten Tolkien-Tag Vorausschau, die reguläre Ausgabe und dann noch die Mega-Ausgabe der Tolkien-Tag live am Geschehen mit Einblicken hinter die Kulissen, die große Sondersendung.
Von dem keiner was wusste, weil selbst wir nicht wussten, ob es funktioniert.
Aber es ist ja tatsächlich eine umfassende Ausgabe dabei herausgekommen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr sie natürlich gerne noch auf den diversen Plattformen, auf denen wir vertreten sind, nachhören. Das ist ein 3-Stunden-Rückblick auf alle Tage von vorne bis hinten, Tolkien-Tag 2019. Ihr werdet Tobias in den verschiedensten Situationen von morgens früh bis abends spät erleben. Dazwischendurch hört ihr auch einige spannende Interviews mit Annika, unserer rasenden Reporterin. Und einige davon haben wir sogar auch noch aufgespart, hören wir in dieser Sendung noch. Da sind wir auch schon gleich bei unserem ersten Thema. Nach unserem Feedback, was wir gleich haben, ein kleiner Rückblick auf den Tolkien-Tag, auch nochmal in der regulären Ausgabe. Dann blicken wir auf das vergangene Wochenende, zumindest was die Aufzeichnung angeht, zurück auf die Comic-Con Experience in Köln.
Der Grund, warum diese Sendung verschoben wird?
Genau. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Die ein oder anderen werden sich das fragen, warum wir etwas später dran sind als gewohnt. Aber bevor man dann irgendwann tot umfällt, weil es zeitlich gar nicht mehr zu managen ist, haben diejenigen, die dort waren, Tobias unter anderem, dann auch mal ein bisschen durchatmen verdient. Da schauen wir nochmal ein bisschen auch auf die Nachfolge-Postings, die da so kamen zu dem Thema. Es gab ja im Voraus viel Kritik auch an der Veranstaltung, ob es ein würdiger Nachfolger der RPC ist. oder nicht. Wir werden mal einen kleinen Überblick geben, aber natürlich auch auf die Aspekte Wert legen, die dann vor Ort aus Sicht derjenigen, die da waren, so im Mittelpunkt standen. Dann haben wir ein bisschen was aus dem Bereich Skurriles. Kommt ja bei uns auch durchaus mal vor. Unter anderem geht es da um ein Kinomanuskript für den Herrn der Ringe. Ja, so ist es nicht verfilmt worden, aber dennoch wollen wir natürlich mal drauf schauen, was denn in dieser Fassung so drin gestanden hat. Bisschen was aus dem Spielebereich gibt es bei uns Neues. Dann haben wir News zur Amazon-Serie, an der wir für euch ja immer dran sind mit den aktuellen Entwicklungen. Unter anderem ein bisschen was zu den Dreharbeiten, was so bekannt ist, hört ihr bei uns. Dann die neue DTG-App, die wir in der letzten Sendung ausführlicher vorgestellt haben, ist jetzt verfügbar. Wer sie noch nicht hat, kann sie in den App-Stores downloaden. Und da schauen wir auch noch ein bisschen, was die App schon so alles Nettes in den ersten Wochen an Nachrichten etc. produziert hat. Dann haben wir noch Kurznachrichten, ein paar Termine wie immer zum Schluss der Sendung, in die wir jetzt dann auch reinstarten. Und da würde ich sagen, Tobias, du hast wieder fleißig geschaut, was so an Feedback reingekommen ist. Und da wollen wir natürlich zunächst mal unseren Blick drauf werfen.
Ja, wir haben unter anderem eine E-Mail bekommen von Erik, die mich sehr gefreut hat. Und dann schreibt er, hallo ihr. Ich hatte bisher zwar immer alle Folgen des Tollcast heruntergeladen, aber nie dazu gekommen, sie zu hören. Schande auf deine Tomaten. Ich wusste ja nicht, was mir entgeht. Am Tolkien-Tag habe ich dann nachts damit angefangen und am Sonntag bei der Heimfahrt habe ich nichts anderes gehört. Am Montagabend war ich dann schon auf dem neuesten Stand. Ich finde sie super gelungen. Total angenehm anzuhören, informativ und sehr unterhaltend. Im Moment höre ich die aktuelle Folge. Bitte so weitermachen. Wir sehen uns beim Ting. Grüße, Erik. Und Erik ist derjenige, der beim Tolkien-Tag ein Live-Konzert gegeben hat mit Lesungen mit Mick Jung. Und wir haben auch schon mit ihm abgemacht, da er das Silmarillion in Teilen vertont hat, mit ihm mal eine begleitete Sondersendung zu machen, wo er ein bisschen darüber erzählt, aber dazu zum anderen Zeitpunkt mehr. Dann haben wir noch ein schönes Feedback von Jesse Thioram. Kniffel spielen und dem Tollcast mit seinem Tolkien-Tag-Ausgabe zuhören. Sternchen. Wunderbar. Das ist so, wie wir es haben wollen. Und Marie-Noël Artemis hat uns bewusst ein wenig falsch verstanden, als es darum ging, dass die Serie Chuck nichts mit Tolkien zu tun hätte. Wie kriege ich jetzt den Bogen zu Chuck? Ganz einfach, wir hatten in der letzten regulären Sendung gesagt, als wir über die Stars gesprochen haben, dass da jetzt nichts dabei ist, was so richtig schön mit Tolkien zu tun hat. Sie hat aber etliche Referenzen in der Serie Chuck gefunden, die halt eben an den Herrn der Ringe anspielen. Dazu gab es auch mal, Malte, kannst du dich noch erinnern, im alten Forum gab es eine Thread, wo es darum ging, wo Tolkien oder Tolkiens Werke auftauchen.
Ja, diese Rubrik gibt es ja zumindest etwas abgewandelter Form ja auch in der Flammefahr immer drin am Ende.
Auf jeden Fall hat sie da noch mal sich die Sache noch mal angeguckt und hat halt ganz viele Beispiele rausgesucht, wo es Tolkien-Bezug in der Serie Chuck gibt, die jetzt einfach so lang sind, um sie jetzt hier vorzulesen, dass ich sage, wir packen sie einfach in die Shownotes und dann hat jeder was Amüsantes zu lesen. Und vielleicht wäre das ja auch tatsächlich mal eine Rubrik für den Podcast, dass wir sagen, komm, wir nehmen uns immer mal so ein, zwei Sachen raus. Das wäre aber ein Feedback erstmal so dem, was nennenswert ist. Ansonsten gab es ganz, ganz viel positives Feedback über die Tollcast-Folge, über die Interviews, die unsere rasende Reporterin gemacht hat, den Einblick, den wir gewährt haben. Da freut uns natürlich jede einzelne Meldung von euch. Also gerne weiter Feedback senden, 5 Sternchen im Stores geben, von mir ist auch 4, bevorzugt 5, und auch gerne bei iTunes einen kleinen Text da lassen, hilft uns, also hilft anderen uns zu finden, indem wir dann besser gerankt werden.
Ja, da fehlt noch die Mailadresse, die geben wir euch natürlich auch gerne noch mit dazu, feedback@tollcast.de. Und solltet ihr zum ersten Mal zuhören, auch wenn ihr wahrscheinlich auf das Wort Tollcast längst gestoßen seid, es schreibt sich mit K und C in der Mitte wie Tolkien und Podcast.
Oder Twitter oder Facebook.
diverse Möglichkeiten, uns auch auf den Social-Media-Plattformen zu finden und natürlich auch immer relativ schnell zur aktuellen Ausgabe zu finden, in der wir jetzt tatsächlich nochmal auf den Tolkien-Tag in Geldern zurückschauen, auch wenn das in der Sondersendung natürlich schon sehr ausführlich Thema war, aber es ist ja meistens so, ein paar Sachen bleiben nochmal übrig und jetzt kann man es ja auch nochmal mit so ein bisschen Luft zwischen der Veranstaltung betrachten. Ich selbst konnte ja nicht vor Ort sein, aber Tobias, ich habe deinen Beitrag in ausführlicher Länge mehrfach mittlerweile gelauscht und mitbekommen. Es ist wie jedes Mal so, dass hinter den Kulissen unfassbar vieles koordiniert und abgesprochen werden muss, damit alles so läuft, wie es soll. Wie ist denn aber eigentlich dein persönliches Fazit jetzt nach dem Tolkien-Tag, der ja wieder mal den Besucherrekord gebrochen hat?
Das ist eine gute Frage. Also er war durchweg positiv. Natürlich gibt es immer mal wieder Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, Learnings, die wir auch dieses Jahr mitgenommen haben. So wird es aller Voraussicht nach nächstes Jahr keine Marken mehr geben. Und wenn überhaupt, dann nur noch eine Währung und nicht zwei Währungen. Aber an und für sich, es war eine wunderschöne Veranstaltung. Es war sehr körperlich sehr anstrengend, auch dieses Mal wieder, trotz die Hilfe über Zeitarbeitsfirmen. Aber es sind halt einfach 10 Tage am Stück. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht auch noch hinfahren und zurückfahren musste, sondern gefahren wurde.
Wer war denn der oder die Glückliche, der fahren durfte?
Ja, wenn du den Podcast gehört hast, weißt du es doch.
Ja, natürlich.
Ich hab's ja gesagt. Unsere rasende Reporterin, an der auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dank geht für die ganzen Interviews, die sie gemacht hat. Und die mir dann beim Schnitt versucht hat, mich entweder in Ruhe zu lassen oder mich mit Lebensmitteln und Getränken zu versorgen. Weil was jetzt in dieser Ausgabe natürlich komplett fehlt, ist das Fluchen und das Arbeiten beim Schnitt.
Ja.
Das waren auch nochmal 4 Tage. Also als wir dann am Donnerstag nach Hause gekommen sind, es war relativ spät, musste ich am Freitag arbeiten, ganz regulär 8 Stunden, habe mich danach hingesetzt und habe mit dem Schnitt angefangen bis irgendwie Sonntag kurz vor 11, dann montags wieder den ganzen Tag gearbeitet und dann bis Dienstagmorgen 12:30, bis die Sendung dann endlich soweit fertig war, dass sie um 7 automatisch online gehen konnte. Und dann ging ja um 8.14 Uhr mein oder 44 der ICE nach Köln zur CCXP.
Das ist schon ein ganz schön zeitliches Pensum, also ihr merkt schon da draußen, es war eng, um das alles irgendwie auf den Äther zu kriegen, aber dafür hat es natürlich hinterher dann doch auch im Gegenpart ein sehr, sehr schönes Feedback gegeben, auch insgesamt zu der Sendung und auch ein toller Einblick, gerade für Menschen, da kann ich mich ja dazu zählen, die nicht vor Ort sein konnten und sich auch vielleicht gefragt haben, was muss eigentlich alles so rundherum passieren und vor allen Dingen, das war eine der, zentralen Fragen, die ich auch immer so mitgekriegt habe, Stichwort Seestadt, war ja ganz groß angekündigt, war ja auch in unserem Special von Dennis ein großes Thema. Hat das tatsächlich alles so reibungslos geklappt mit dem Aufbau? Ich habe nur Fernsehbilder und Fotos gesehen und das, was ich gesehen habe, sah beeindruckend aus.
Es hat relativ reibungslos geklappt. Es wurde dann ja nochmal mit dem Wasser ein wenig, also es war ja ursprünglich mal geplant, da so 10, 20 Zentimeter Wasser drin zu haben, aber dann hat man sich nochmal bei der Größe vergegenwärtigt, wie viel Wasser das dann ist und was passiert, wenn Leute bei heißem Wetter, das war ja teilweise wirklich brüllend heiß und vor allem auch schwül, da werden einige Leute ins, in Anführungszeichen, tiefe Wasser gesprungen und damit wäre die Plane kaputt gegangen und wenn sich dann irgendwie so etliche 1000 Liter Wasser über den Platz ergießen, ist das auch nicht das Schöne. Wie gesagt, das hatte man ja im Vorfeld schon im Prinzip ausklamüsert, dass man das halt so eben nicht macht. Aber das, was Jens und Rolf und Anhang dort gezaubert hat, das hat, glaube ich, alle Erwartungen gesprengt, auch in Zusammenarbeit mit den Niederländern. Und da wurde das Ganze ja noch mit Planken versehen und im Außenbereich Planken gesehen. Es war halt wirklich so witzig, dass Leute sich nicht getraut haben, auf diese blaue Plastikfläche zu gehen und dann am Rand saßen oder standen und versucht haben, die Kinder von der blauen Folie zu holen, war, glaube ich, bei allen Beteiligten die Erwartung groß gewesen, aber das Endergebnis noch besser als erhofft.
Das ist ja das Beste, was passieren kann eigentlich, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
Ja, und auch die, also gerade was Jens und Rolf dort gebaut haben, mit der Windlanze und dem Turm und allen Pipapo, das war schon phänomenal.
Wir haben ja, glaube ich, auch noch, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich auch noch ein Interview mit denjenigen, die sich da abgerackert haben mit Seestadt.
Die rasende Reporterin ist wieder für den Tollcast unterwegs und ich sitze gerade in Seestadt und also nicht im Wasser, ich sitze im Trockenen, auch unter einem Baldachin, was die Hitze so ein bisschen abhält und ja, bin hier mit zwei Bewohnern von Seestadt, sitze ich zusammen. Grüß euch!
Hallo, sag Grüß!
Guten Tag!
Jens, ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Das sieht hier nach richtig, richtig viel Arbeit aus. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was dahinter steckt und was jetzt alle anderen nicht sehen können?
Ja, also wir haben als erstes hier einen Turm stehen, den wir noch die letzten paar Tage zusammengemaut haben und hier den Feinschliff noch gemacht haben. Haben einen schönen Holzboden ausgelegt mit Stegen, sodass man hier über die ausgelegte Wasserfläche laufen kann, trockenen Fußes. Haben unser Sonnensegel aufgebaut, um etwas wettergeschützt zu sein, weil die Sonne ab und zu mal runterprasselt und am Anfang hat man auch einen oder anderen Regenschauer mal gehabt. Und dann sitzt man hier schön im Trocknen, kann das Ambiente genießen.
Ich fand das ja super, als es ein bisschen geregnet hat, weil diese blaue Plane dann halt wirklich nass war. Und das sah dann schon von Weitem mega authentisch aus. Also da bin ich hierher gelaufen und dachte mir, boah, da möchte ich mich jetzt reinlegen. Kannst du das empfehlen?
Ja, absolut. Und ich hatte dann zu Tobias schon gesagt, so viel Ambiente war fast schon nicht mehr nötig mit dem ganzen Regen. Aber es hat Seestadt richtig aufgewertet. Und zu unserem Turm zu sagen, wir haben in sechswöchiger Kleinarbeit das Teil gebaut, damit wir unsere Windlanze auch präsentieren können, die wir ja letztes Jahr hier schon hatten. Und die ist mittlerweile auch etwas modifiziert, sieht noch etwas besser aus, filmtechnisch nachgearbeitet. Und ich muss sagen, die Präsentation, ja, hat jedem gefallen bis jetzt. Die Leute sind total begeistert und ja, nächstes Jahr lassen wir uns mal überraschen, was uns noch dazu einfällt.
Das würde mich auch überraschen, wenn das hier irgendwie nicht begeistert, weil, also ihr könnt es ja nicht sehen, aber also ihr werdet bestimmt Fotos davon sehen, es sieht mega aus. Und die Windlanze, die habt ihr auch selber gebaut, ne, letztes Jahr?
Genau, die Windlanze haben wir selbst gebaut. Das ist jetzt eine Entwicklung von etwa 1,5 Jahren. Wie gesagt, immer wieder verbessert, immer wieder neue Ideen dazu. Ein paar Ideen haben auch nicht funktioniert, also muss man wieder was anderes machen. Aber so wie sie jetzt dasteht, funktioniert sie. Wir dürfen es natürlich nicht, dazu braucht man einen Schießplatz. Aber ist eine sehr schöne Demo-Aktion und ja, macht natürlich ein tolles Bild. Ja. Vor allem sind wir der Aussichtspunkt hier. Ja. Ja. Darf leider keiner rauf außer uns, aber die Bilder von oben werden ja dann auch sichtbar sein. Ja. Das Fernseher hat von oben gedreht. Also muss da tolle Aktion, die wir da hingelegt haben. Und ja, Sebastian und die ganze Crew drumherum sind auch total begeistert.
Absolut. Ich habe auch gerade meine Höhenangst für euch überwunden und habe Fotos von oben gemacht vom Turm. Wer mich kennt, weiß, ich habe es überhaupt nicht mit Leitern, aber ich wurde sehr, sehr gut dirigiert. Da musste ich gar keine Angst haben, aber der Ausblick ist schon echt gigantisch. Jens, wie seid ihr denn drauf gekommen, Seestadt umzusetzen? Womit hat das angefangen?
Ja, wir hatten halt die Idee gehabt, mal hier was anderes zu bringen und den Platz auf dem Sportplatz hier zu nutzen und halt so eine Wasserfläche zu machen. Da die erste Idee war, das komplett zu fluten, aber da ist dann die Gefahr, sobald irgendwo ein Leck ist, stehen sämtliche Zelte unter Wasser. Also haben wir es halt im Augsburger Puppenkiste-Style gemacht und haben die blaue Folie ausgerollt. Und das wirkt wunderbar, wie echtes Wasser.
Wie viele Quadratmeter umfasst jetzt das komplette Lager?
Das sind jetzt so etwa 600 Quadratmeter. Geplant waren 1000, aber wir haben es ein bisschen reduziert. Und aber die 600, die wirken auch schon richtig super gut. Gerade auch durch die Holzstege, was man mit alter Palette alles so machen kann. Und mit den Gehwegen drumherum, mit dem Tanzboden, auf dem aufgebaut worden ist, die Hütchen, der Turm. Also wirklich ein tolles Bild. Gerade durch diese Stege haben sich solche wie Krachten entwickelt hier.
Wir haben ja nicht nur hier das Wasser sozusagen und die Stege, sondern hier stehen auch Häuser, die ja auch komplett selber gebaut haben. Sag mal, wie viel Arbeit, wie viele Stunden, Monate, Jahre stecken denn da drin? Könnt ihr das überhaupt noch nachvollziehen?
Also die Ursprungsplanung hat vor, sagen wir mal, 3 Monaten begonnen und so nach und nach haben wir immer mal wieder was gemacht. Das Problem war, entweder es war bei uns zu Hause heiß im Garten oder es hat mal wieder geregnet und wir mussten dann wieder verschieben, sodass wir vielleicht auf 2 Wochen Bauzeit insgesamt gekommen sind. dafür.
Das ist jetzt aber echt wesentlich weniger, als ich erwartet hätte. Es sieht echt mega, mega klasse aus. Es macht unglaublich viel Atmosphäre, gerade auch durch die Häuser mit den Reetdächern im See. Wie viele Leute sind denn bei euch im Lager beteiligt?
Also wir sind hier zu siebt und insgesamt gebaut haben wir das Ganze bei uns vor Ort, also im Odenwald mit 3 Personen. Alle sind hier natürlich involviert in der Dekoration, an dem, was wir alles beigeschleift haben, was an Körbe da ist, was an Kisten, Holz hierher. Da liegt ein Boot, was der Sebastian im Internet geschossen hat. Und die Deko ist einfach gigantisch, weil jeder hat was dazu beigetragen. Die Holländer nebendran mit ihren Wikingerzelten, mit den dunklen, die ja Seestadt nach dem Angriff darstellen, die haben auch Material mitgebracht. Also jeder hat versucht, was dazu beizutragen. Ja? Und es ist wirklich toll geworden. Vom Fischernetz, ja, bis zum alten Fass ist hier alles angetragen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, so jetzt für euch aus Lager-, Aussteller-, vor allem auch DTG-Mitglieder-Sicht, also als Alteingesessene, was macht denn für euch den Tolkien-Tag hier so besonders?
Man trifft Gleichgesinnte, wir haben auch schon wieder Kontakt mit anderen Gruppen geknüpft, die auch das Leben sozusagen und dann Adressen ausgetauscht und man kann sich gegenseitig dann vielleicht mal besuchen und ja, es ist einfach nur schön.
Ja, und der Informationsaustausch halt auch. Der eine macht so, der andere macht so. Jeder hat wieder was Neues entwickelt, gibt es aber auch weiter. Das heißt also, es sitzt keiner auf seinem Häuschen und macht seine Sache alleine, sondern es wird auch ausgetauscht, sodass das ganze Bild sich dann immer mehr abrundet.
Ja, soweit Stimmen zu Seestadt auf dem Tolkien-Tag 2019. Eine der großen Attraktionen, wie schon gehört, auf diversen Fotos im Internet könnt ihr euch dort auch noch einen Eindruck von verschaffen, wie es denn tatsächlich live aussah mit den großen Planen und vor allen Dingen natürlich in der Mitte mit, ich hätte fast gesagt, mit der Drachenabschussrampe. Das Gerät, das sah nun schon wirklich phänomenal aus. Was war denn sonst noch an Neuigkeiten rund um den Tolkien-Tag? Es gab ja so das ein oder andere, ich meine, Feuerwerk haben wir in der Sonderausgabe schon gehört, das ist ja auch so ein Klassiker. Allerdings war ich persönlich noch nie so nah dran an der Zündung.
Ja, war ja relativ unspektakulär dieses Mal, weil es im Prinzip nur einmal zünden war und der Rest sich ergeben hat. Die Feuerwehr hatte nach meinem opulenten Feuerwerk aus dem letzten Jahr, ich glaube, das 20 Minuten ging, darauf bestanden, dass es dieses Jahr etwas kürzer treten muss. Und ich war richtig enttäuscht. Ich durfte nur 5 Minuten und auch nur einmal anzünden.
Ja, ich habe im letzten Mal auch von einigen Leuten auch nur hinterher gehört, also das Feuerwerk wäre ja mega gewesen, also besser als manches Silvesterfeuerwerk. Aber so ist das, ne? Tolkien-Tag wird eben auch immer exklusiver und deswegen lohnt sich es auch jedes Jahr aufs Neue, den Weg nach Geldern, nach Pond zu finden und dabei zu sein.
Wobei man dazu ja, wenn ich da kurz einhaken darf, noch dazu sagen muss, es gab ja letztes Jahr was das 10-Jährige und der Tolkien-Tag hat davon profitiert, dass in dem am Silvester 17/18, wo ich ja mit ein paar Freunden immer Silvesterfeste feiern organisiere und durchführe, es so windig war, dass wir das gesamte Feuerwerk nicht anzünden konnten. Und das heißt, ein guter Teil dessen, was normalerweise auf Burg Preuberg an den Silvester gezündet worden wäre, habe ich dann in das Auto gepackt, habe mit nach Geldern genommen und habe das im Prinzip zusätzlich zu dem gepackt, was Sebastian hatte. Das war also nicht nur ein Geburtstagsfeuerwerk, es war sondern auch noch ein Geburtstags-Silvesterfeuerwerk.
Also die volle Dröhnung auf Deutsch gesagt, aber es muss sehr gut angekommen sein. Also das Feedback hat das ja damals schon hergegeben. Wenn wir noch mal gucken auf den Platz generell, es gab ja wieder Neuigkeiten, auch haben wir in der Sondersendung schon gehört, also auch Händler, die neu dabei waren. Waren denn auch die, ich sag jetzt mal, Alteingesessenen auch wieder alle vor Ort?
Die waren alle vor Ort. Und wie Dinnede, also Rainer von der Fladenbrot-Manufaktur, meinte, mittlerweile haben wir halt auch die Crème de la Crème da mit Elli bei der Süßcremerei. Dann haben wir noch, wir haben jetzt heute gerade den Namen nicht einfach, eine Hanfbäckerei, Dinnede. Jetzt haben wir dieses Jahr auch ganz neu einen Crepe-Stand, der wunderschön ist. Und ich habe es gerade gesagt, die Süßcremerei, da habe ich natürlich Annika gebeten, wenn du schon unterwegs bist, dann interview doch auch mal Elli mit ihrer Süßcremerei.
Ich sitze hier mit Elli hinter den Kulissen von der Süßkrämerei. Die haben die leckersten Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Ich gehe gleich mal rum und lese euch ein bisschen die Schilder vor und dann läuft euch das Wasser im Mund zusammen, das verspreche ich euch. Elli, erzähl doch mal, wie geht's dir?
Es ist warm und ich bin ziemlich abgearbeitet, aber die Stimmung hier ist so schön, dass ich da wirklich immer noch von verzaubert bin. Also die Leute sind so gut drauf. Ich sehe das ja, wenn die hier so reinkommen und noch so ein bisschen zweifeln, gucken und rausgehen, alle sind eigentlich begeistert. Also es ist total schön.
Voll schön. Ihr habt ja auch schon sehr früh aufgebaut, ne? Ja. Und wie ist das, wenn man dann so die ganze Zeit da ist? Ist man dann irgendwann so müde und versucht durchzuhalten oder fällt einem das eigentlich gar nicht so schwer dann?
Also ich muss sagen, nach 12 Stunden wird es immer anstrengend und der durchschnittliche Arbeitstag in dem Beruf hier sind ja so 14 bis 16 Stunden, also das ist schon lange immer. Und wenn es warm ist, habe ich schon schwere Beine und so, deswegen sitze ich jetzt hier auch gerade, trinke Kaffee. Ja, aber also eigentlich anstrengend wird es immer erst, wenn dann der Strom abebbt, so ab 20 Uhr oder so, da merkt man das halt auf einmal, dass man ja die ganze Zeit steht und so, sonst geht's.
Ja, das kann ich gut verstehen. Bei uns ist es ja immer so, wenn wir, so lange wir am Laufen sind, so als Orga, dann geht's. Und wenn du da mal stehen bleibst, das ist dann wahrscheinlich in dem Fall das Gleiche. Von wo seid ihr denn losgefahren?
Wir sind von Hannover losgefahren. 4 Stunden sind wir gefahren und ja, das ist eigentlich so ein normales Einzugsgebiet für uns sozusagen. Wir machen das ja jedes Wochenende und oft auch doppelte Veranstaltungen. Aber so, ja, zwischen 2 und 6 Stunden liegt schon der Schnitt, die wir sowieso auf der Bahn immer sind.
Und was würdest du sagen, ist so das Besondere am Tolkien-Tag? Warum möchtest du hier dabei sein? Was macht's für dich aus?
Na, einmal das Thema. Tolkien wird gar nicht so oft bearbeitet oder dargestellt, finde ich. Da gibt's immer andere Sachen und auch vor allem, dass es ein spezieller Event nur zu diesem Thema ist. Das finde ich halt sehr ausschlaggebend. Und dann, dass es so liebevoll gestaltet ist. Alles ist ehrenamtlich und ja, jetzt kenne ich halt alle in der Orga auch mittlerweile im Laufe der Jahre und ist sehr familiär. Und ja, irgendwie durch diese Gemeinnützigkeit, die es ja eigentlich ist, oder auch eben die ehrenamtliche Tätigkeit, hat es einen ganz anderen Charakter als eine rein kommerzielle Veranstaltung.
Also das merkt man dann eben auch als Händler, als Aussteller, dann kriegt man das ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man merkt, dass es hier wirklich mit Herzblut zur Sache geht und dass es eben nicht darum geht, jemanden einfach noch reicher zu machen.
Aus deinem Sortiment, wenn du jetzt deinem allerbesten Freund was Gutes tun möchtest, was würdest du dem auf jeden Fall empfehlen?
Oh, das ist ja so unterschiedlich. Also ich stelle mir öfter vor, was würde ich machen, wenn ich davor stehen würde. Und ich würde mir eine gemischte Lakritztüte, eine gemischte Mandeltüte und eine gemischte Karamelltüte holen, weil ich mich nie entscheiden kann, was ich am besten finde. Ja.
Da habt ihr das gehört. Ich glaube, wir gehen gleich mal rum und lesen noch die Preisschilder ab. Also die Beschriftungen, nicht die Preise. Das wird gleich rausgeschnitten. Nee, also die Beschriftungen. Wir gehen gleich noch mal rum und lesen die Beschriftungen vor. Dann habt ihr da auch einen Eindruck von all dem, was ihr jetzt nicht sehen, sondern nur hören könnt. Und vielleicht könnt ihr es ja auch ein bisschen schmecken im Geiste. Danke, Elli, für deine Zeit und euch einfach noch eine richtig gute Zeit hier.
Dankeschön.
Also Karamellmandeln, das klingt ja noch was, wo man sagt, ja, das kennt man, Zimtmandeln, ja, kriegt man auch gut auf Weihnachtsmärkten und so. Aber habt ihr denn schon mal Chili-Mandeln probiert oder Orange-Ingwer-Mandeln oder mein Favorite, Raffaello-Mandeln, Schwarzwälder-Kirsch-Mandeln oder Mokka-Mandeln, Himbeer-Mandeln, Baileys-Mandeln, Waldmeister-Mandeln. Also ich könnte hier ewig weitermachen, das ist super. Was ich persönlich auf jeden Fall empfehlen kann, sind, wie schon erwähnt, die Raffaello-Mandeln, aber auch die Macadamia-Wölkchen. Die sind nämlich mit Kokosnuss. Oh, ich liebe Macadamia, das ist so, das ist so lecker. Dann haben sie aber noch allerlei andere Leckereien, nämlich Karamell und Fudge. Dann haben sie hier zum Beispiel Oreo-Kekse, Strawberry Cheesecake, Supreme Chocolate mit Premium-Schokolade, Kokos-Karamell. Also da läuft einem doch echt das Wasser im Mund zusammen.
Ja, eben. Ich bin alles. Ich will alles haben.
Man will alles haben. Ja, ich beneide gerade die Podcast-Hörer nicht, weil ich kann mir das ja alles holen. Aber gut, ich bin jetzt mal nicht so böse. Ich lese einfach mal weiter. Lemon-Nougat, Kirsch-Nougat, Butterkaramell mit Meersalz. Auch echt super lecker. Kann ich nur bestätigen. Französischer Nougat, Erdnuss-Vanille-Karamell, Baileys-Karamell, Baileys Karamell mit Trüffel, Kokos mit weißer Schokolade, Rum-Rosinen-Karamell, Mango-Joghurt, Marzipan-Karamell. Also das ist hier echt das Schlaraffenland schlechthin.
Die Süßkrämerei, ein, ja, wie du schon gesagt hast, Traditionsstand auf dem Tolkien-Tag in Geldern. Ist auch mal schön, wenn man dann nochmal tatsächlich eine ruhigere Gesprächsminute mit den Menschen hinter dem Stand hört. Denn wer schon mal da war, wird das wissen. Zum Teil ist es ja so krass gewesen auf den Tolkien-Tagen, dass die kaum hochgucken konnten, wenn da verkauft wurde, weil sich da Schlangen bildeten. Das ist der Wahnsinn. Und du nicht wirklich in Ruhe mit den Leuten mal hättest reden können. Umso schöner, dass man sie dann mal im Interview für ein paar Minuten mal über ihre Leidenschaft auch zu den Produkten und natürlich auch Tolkien-Tag dann mal hören kannst. Apropos Leidenschaft. Es ist ja auch wirklich so, wenn man mal so über den Platz drüber geht, so habe ich das immer wahrgenommen und mit den Menschen spricht, die tatsächlich vor Ort etwas darstellen, etwas organisieren, etwas anbieten. Alle haben immer wieder ein Lächeln im Gesicht und sagen, diese Veranstaltung ist irgendwie besonders. Das ist ja auch etwas, damit kann sich ja nun wirklich nicht jeder Veranstalter schmücken. Ich würde sogar fast behaupten, die wenigsten.
Wir haben ganz häufig das Feedback bekommen, wir machen hier, also so sinngemäß, wir machen hier nicht den Umsatz unseres Lebens, er ist nicht verkehrt, wir können davon leben, aber es ist der mit Abstand familiärste und gemütlichste Veranstaltung, die wir haben. Und das ist ja eigentlich genau unser Ziel. Wir wollen ja nicht nur, dass die Besucher sich bei uns wohlfühlen, wir legen ja auch viel Wert darauf, dass die Händler sich wohlfühlen, weil wenn Händler sich wohlfühlen, agieren sie anders mit den Besuchern, mit ihren Kunden, dann wird die ganze Familie, dann wird die ganze Atmosphäre noch familiärer, weil man einfach gut miteinander kann. Und meistens sind das dann so Kleinigkeiten wie ich brauche noch mal irgendwie Strom oder ich brauche noch neue Mülltüten oder können wir den Stand vielleicht noch einen halben Meter nach da setzen? Und solange uns das nicht wehtut, sagen wir da auf nie nein. Und so ist auch das Feedback der Händler allzeit positiv gewesen.
Und wir haben ja dann auch tatsächlich noch, was ich ganz interessant fand, auch ein kleines Autorenzelt mit dabei gehabt, wo also wirklich auch Lesungen etc. waren, wo man ja auch gerade für die Literaturfans, die auf den Tolkien-Tag kommen, auch wieder einiges zu bieten hatte.
Ja, unter anderem Paul Herrmann mit seiner Truppe an Autoren und auch ihn hat Annika gefragt. Und ich würde sagen, Malte, zum Abschluss des Themas Tolkien-Tags hören wir ihn nochmal.
Wir können nur sagen, wir können nur vor allen Beteiligten hier unseren Hut ziehen. Denn was ihr hier auf die Beine gestellt habt, ist wirklich einmalig. Also dieses unheimlich familiäre Flair, was es hier gibt, das gibt es nirgendwo sonst.
Dankeschön.
Unvergleichlich.
Danke, das ist toll, weil da ja wirklich viel Arbeit drinsteckt. Und wenn das dann damit honoriert wird, was Besseres kannst du uns eigentlich gar nicht geben. Was genau macht es denn für dich so besonders, dass du so gerne hier bist?
Das ist einfach, wir kennen schon eine ganze Menge Leute, da wir nicht zum ersten Mal. Wir sind seit 2014, mit einer Unterbrechung 2017 eigentlich jedes Mal hier gewesen. Und ich habe meine Autorenkolleginnen auch mitgebracht, die hier auch großen Spaß dran haben, das Ganze hier mitzuerleben. Wir finden die Rollenspielergruppen, die LARPer, natürlich auch das Friesenteam Rheingold, das ist einfach ein wunderschöner Anblick. Diese Liebe zum Detail, mit dem das Ganze gestaltet wird und eben, also was ihr hier auf die Beine gestellt habt, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Wir kennen hier mittlerweile aus einigen Gruppen auch schon richtig viele Leute und das ist einfach für uns jedes Mal ein großes Familientreffen. Und deswegen, das ist einfach so klasse. Wir kommen jedes Jahr gerne wieder, solange man uns haben will.
Natürlich, solche Leute wollen wir immer haben. Nein, es ist einfach schön, wenn es anderen auch so geht, dass sie sagen, ja, die Leute machen es aus. Ne? Das ist ganz besonders. Paul, wie war denn jetzt so das Wochenende für euch jetzt so? Schon mal ein kurzer Rückblick.
Für uns war es klasse wie immer. Also das Wetter hat ja halbwegs mitgespielt. Ein paar Regentropfen haben unserem Zelt nichts ausgemacht. Die Leute kommen vorbei, wir kommen ins Gespräch. Es gehen ein paar Bücher über den Tisch. Wir freuen uns da riesig drüber, wenn die auch uns mal so ein bisschen Anerkennung zollen, indem sie unsere Bücher eben kaufen. Wir bemühen uns auch so wie andere Autoren, unsere Bücher zu verbreiten.
Ja, soweit Paul Herrmann bei uns im Tollcast. mit sehr schönen Worten nochmal, die das Thema auch gut abgerundet haben. Ja, jetzt kann man natürlich als allerletztes noch, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Punkt, ich frage jetzt einfach mal, Tolkien-Tag findet ja traditionell immer am Wochenende nach Pfingsten statt. Jetzt können wir einen Blick vorauswerfen ins Jahr 2020 und euch das Datum schon mal für den Kalender nennen. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden gerade schneller ist.
5., 6., 7. Juni.
2020 und alles weitere natürlich wie immer auf tolkientag.de. Da könnt ihr dann auch alles rund um das Programm, wenn es denn wieder soweit ist, nachlesen.
Es gibt ja schon die ersten Programmpunkte, die angekündigt sind.
Genau, die ersten Sachen sind schon da, deswegen lohnt sich ein Klick herein. Und dann freuen sich natürlich alle Beteiligten, euch im nächsten Jahr dort wieder zu begrüßen. Und wir vom Tollcast-Team natürlich ebenso. Und damit schließen wir auch den Punkt ab. Der Tolkien-Tag ist jetzt damit auch im Tollcast erstmal Geschichte, es sei denn, es kommen noch Breaking News herein, wir werden das sehen. Und jetzt blicken wir ein zweites Mal zurück, haben wir vorhin auch schon gesagt, auf die Comic-Con Experience, eine Messe in Köln. Tobias, du warst mit vor Ort, du hast es gerade schon gesagt, morgens um 8 ging es los. War denn wenigstens die Bahn zuverlässig und pünktlich?
Auf dem Hinweg, ja, auf dem Rückweg hatte ich so alles, was die Bahn geboten hat. Wir hatten 50 Minuten Verspätung, wir hatten eine ausgefallene Klimaanlage, wir hatten ein Waggon oder ein Zugteil statt zwei, sie verkehrte in umgekehrter Reihenfolge und in meinem Abteil hat die Elektrik nicht funktioniert, das heißt, es gab keinen WLAN, keine Sitzplatzanzeige und keine Haltestellenanzeigen. So alles, was schief gehen kann, geht schief.
Das ist so, wie wir die Bahn in höchsten Tönen nur loben. Es wird irgendwie nicht besser, aber was soll man sagen? Ich meine, ich war auch lange genug Bahnfahrer, um diese ganzen Dilemmas zu kennen. Schön finde ich immer umgekehrte Wagenreihung, vor allen Dingen, wenn dann an der Anzeige steht, umgekehrte Wagenreihung und alle sich schon daran einrichten und dann fährt der Zug aber wieder in der richtigen ein. Das fand ich auch mal sehr charmant. Das hat hier in Bremen schon mehrfach geklappt. Aber ja, was soll man machen? Das Wichtigste ist ja, dass man dann das Messegelände in Köln dann doch irgendwie nach wie vor finden kann und vor Ort sich dann einrichten kann. Und wir hatten ja schon ein wenig in der letzten Ausgabe auch darüber gesprochen, gerade was die Organisation anging. Du hattest schon einiges auch erzählt, so einen kleinen Einblick gewährt, dass du das Gefühl hattest, dass die also weit professioneller noch agieren, als uns jetzt aus der Vergangenheit, Stichwort RPC, gewohnt war. Und du also einen relativ guten Organisationseindruck hattest.
Den kann ich auch im Nachgang voll und ganz bestätigen. Also es ist von, wir brauchen vielleicht noch zwei Tische für die, also es fing schon damit an, dass wir hatten eigentlich geplant, das Dungeon wieder aufzubauen und die Fotoaktion. Jetzt hatten wir das Problem, was sich nachher dann als Glück rausstellte, dass zwei der vier Orks erkrankt sind. Ich hoffe, es geht ihnen mittlerweile besser. Und die anderen zwei dementsprechend nicht zur Veranstaltung fahren konnte. Es war also im Prinzip einer der Hauptakteure oder Bereiche, die wir bespielen sollten, war nicht möglich. Das war für die Messe aber überhaupt kein Problem. Wir haben dann gemeinsam Alternativen entwickelt, so dass zum Beispiel die Tolkiens Facetten ausgestellt werden konnte. Und dafür hat die Messe uns kurzerhand zwei wunderschöne echt Holztische geliefert, ohne Aufpreis, ohne alles, hat die uns hingestellt und brauchen wir sonst noch was? Ja, hier und Co. Wir hatten sogar kabelgebundenes Internet. Es war alles vom Feinsten, was wir geliefert bekommen haben. Die hätten uns sogar noch, da wo der Dungeon war an dieser Stelle, hatten sie logischerweise keinen Teppich gesetzt. Wäre der Teppich-Typ noch da gewesen, hätten sie uns sogar noch den Teppich hinzugegeben, obwohl er gar nicht eingeplant war. Die Hallen waren komplett mit Teppich, also die Fußwege waren mit Teppich ausgelegt. Es liefen die ganze Zeit Menschen rum, die alles Mögliche sauber gemacht haben. Die Stände waren hochprofessionell durch die Bank weg. Es waren für den Spielebereich eigene Tischdesigns worden. Also das war absolut für mich einmalig. Was habe ich bisher noch nicht erlebt. Auf der anderen Seite waren es für die Größe der Messe und der Art und Weise allerdings viel, viel, viel zu wenig Besucher.
Das ist auch etwas, ich habe ja auch mal so ein bisschen gelesen im Internet, weil es mich ja auch interessiert hat, denn ich war ja damals auf der RPC auch mehrfach vor Ort und die war immer relativ, ich sag mal, schon gut besucht und an manchen Stellen hat man sich da doch tatsächlich auch mit der Zeit immer mehr gedrängt. Nun liest man im Internet Feedback und das spiegelt so ein bisschen das wider, was du gerade schon gesagt hast. Also viele der Menschen, die da einen Beitrag geschrieben haben, sagen, die Orga war spitzenmäßig, also wirklich professionell, gutes Auftreten, auch nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel, sondern alles sehr, sehr solide, sehr, sehr gut durchorganisiert. Aber es fehlten irgendwie so ein bisschen die Besucher. Es gab auch einen Beitrag, den verlinken wir euch in den Shownotes, der tatsächlich diese etwas sehr plakative Überschrift hat. Stell dir vor, es ist CCXP und keiner geht hin. Wobei, das bezieht sich natürlich wirklich sehr auf die Kritik daran, dass einfach wenig Besucher kamen. Lag das denn aus deiner Sicht gesehen an den Preisen? Weil das war ja immer das, was viele vermuten, wenn keiner hingeht, dass es vielleicht einfach zu teuer war oder wurde genug geboten für den Kurs?
Ich glaube, und das ist auch das, was man in Gesprächen gerade mit Leuten, die dann da waren, festgestellt hat, liegt der Hauptfehler in der mangelnden Kommunikation, also in der fehlerhaften Kommunikation. Das fängt bei so Kleinigkeiten, wir hatten uns darüber witzig gemacht, über Fangruppe auf. Ja. Ich kann man auch sagen, alles schön und gut, dass jetzt für die deutsche Tolkien-Gesellschaft da keinen eigenen Begriff und eine eigene Area aufbauen, geschenkt. Aber dann sind wir im Heft als der Herr der Ringe Stand tituliert und auch auf der Webseite, sodass Leute gesagt haben, ich dachte, ihr seid da, aber ich finde euch nirgendwo auf dem Plan. Dann guck mal nach der Herr der Ringe. Okay, also das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich denn da war und ich jetzt 50 Euro gezahlt hätte, ich wäre voll und ganz auf meine Kosten gekommen. Also ich persönlich hätte keinem Cent hinterher getrauert. Was, also gerade die Halle 8, was dort geboten wurde, auch da gibt es natürlich Optimierungsbedarf, Anpassung an den deutschen Markt. Es wurden zum Beispiel drei Originalautos aus dem Batman-Film gezeigt, die dann mit dem Schiff nach Schweden aus den USA gebracht wurden, dann mit einem Tieflader nach Deutschland gekarrt wurde. Hagrids Hütte wurde aufgebaut. Es gab diese seltsame Puppe, ich glaube Emily heißt die. Es gab eine Kinderbetreuung, es gab viele Aktionen und Co. Aber sie haben es, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht vermittelt bekommen, was das Ganze ist.
Also so den großen Rahmen, ne? Weil es ist ja weit mehr. Ich glaube, es wurde auch zu sehr verglichen, wenn ich das so sagen darf, weil es gab ja auch diesen blöden, was heißt blöden, es gab ja auch diesen Hashtag not my RPC oder sowas, was dann da, also nicht meine RPC, das zeigt ja auch irgendwie, dass es vielleicht, wenn ich jetzt so deinen Text interpretieren darf, so ein bisschen auch falsch verstanden wurde von vielen Leuten, was da eigentlich jetzt passiert.
Ja, und ich finde, Tommy Krappweis hat das in seinem Post, den wir euch in die Shownotes packen, vortrefflich formuliert. Und das würde ich halt ganz gerne im Putz vorlesen für die Leute, die es jetzt nicht nachgucken wollen. Und zwar geht er auf die Preisgestaltung und die RPC-Gaudi ein. Das ist ja eigentlich genau das, worüber wir es gerade haben. Viele Leute kamen in der Vergangenheit auf die RPC, um Freunde zu treffen und miteinander eine tolle Zeit zu verbringen. Oft ohne sich um Stars, Sternchen und gigantisch aufwendige Shows und Aufbauten zu scheren. Nun floss ein Großteil dieser Kosten notgedrungen trotzdem in die Tickets mit ein. Wenn man aber etwas kaufen soll, was man gar nicht bestellt hat, zudem keine Wahl und vielleicht auch nicht die Kohle hat, dann kauft man entweder gar kein Ticket, bleibt zu Hause oder fährt woanders hin. Oder man investiert den höheren Preis, kommt dann aber auf die Veranstaltung vieles, was man gar nicht bestellt hat. Dafür aber viel zu wenig von dem, was man sich erhofft. Das ist doppelt frustriert, das kann ich nachvollziehen. Also das ist so eine Meinung, wenn ich dieses RPC-Feeling haben möchte mit den ganzen Labgruppen und das gemütliche Zusammensein für irgendwie 18 Euro, war das glaube ich Tageskarte oder 20 Euro, dann sind 50 Euro einfach mehr als das Doppelte.
Ja, das war auch die Frage, die wir ja auch im Podcast beim letzten Mal schon so gestellt haben. Dann taucht da irgendwo mal so ein kleines RPC-Logo auf der Homepage noch auf. Aber vielleicht ist es genau das, was den Menschen dann gefehlt hat. Denn das RPC-Feeling, ich kenne das ja auch, man ist da hingegangen, man hat tatsächlich Menschen aus der eigenen oder bekannten Lab-Gruppen getroffen. Man hat sich da unterhalten, geklönt, da war der Mittelaltermarkt. Dass eine Comic-Con-Experience was ganz anderes ist, das wird, wenn man genau hinschaut, natürlich sofort klar. Aber wahrscheinlich haben viele gedacht, irgendwo bleibt dann doch noch mal sowas übrig, hätte ich fast gesagt. Aber das sagt ja der Ticketpreis auch schon. Ich denke auch, das hat Tommy Krappweis sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, was du gerade zitiert hast, sagt das ja auch schon noch mal. Und das liest man, wenn man so guckt, in den Feedbacks eben genauso irgendwie immer im Subtext heraus, dass man so sagt, so das RPC-Feeling fehlte, dann muss man den Leuten natürlich eigentlich auch entgegnen und sagen, ja, aber es ist ja auch keine RPC mehr. Es ist jetzt die CCXP und kann man drüber denken, wie man will, aber dann muss man sich eben auch entscheiden. Investiert man den Preis und kriegt etwas Größeres geboten, weil größer war es ja allemal insofern, wenn man mal guckt, was, du hast schon Hagrids Hütte angesprochen, die Autos, die ausgestellt waren, das ist ja im Internet auf den Bildern auch alles zu sehen. Das ist ja ist schon beeindruckend. Wer weiß, wann man das nächste Mal irgendwo in Deutschland alles geboten bekommt.
Ja, und dazu kommt dann halt noch, dass man halt auch nicht weiß, also es wird ganz viel über den Mittelaltermarkt gelacht. Habe ich auch ganz ehrlich, ich glaube, das waren 15 Stände. Die Jungs und Mädels haben versucht, das Beste draus zu machen. Ich weiß nicht, inwieweit es Auflagen der Stadt gab. Man hatte so das Gefühl, dass zwischen jedem Stand wunderbar ein Löschzug hätte wenden können. Dass dann natürlich wie in den alten Hallen, wo wirklich Stand an Stand war, nicht mehr gegeben sein kann, wenn das wirklich eine Vorgabe ist, ist auch klar. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch ein klein wenig die Kirche im Dorf lassen, selbst wenn die CCXP im Vorfeld groß rumgetönt hat. Es ist die erste Veranstaltung. Waren ja in komplett anderen Hallen als vorher. Und wenn ich daran denke, wie sehr man über den letzten Tolkien-Tag hergezogen hat mit dem Ascheplatz und das Familiäre ist flöten gegangen und all dem Pipapo, was ja in diesem Jahr von Sebastian und der Crew komplett egalisiert wurde, weil eben genau das wieder zurückgeholt wurde, bin ich einfach sehr gespannt auf nächstes Jahr. Und da zeigt sich auch etwas ganz Großes, wie ich finde, dass ich am Sonntag nicht nur die für uns zuständige Chefin sich nach unserem Wohlbefinden erkundigt hat und nach Verbesserungsvorschlägen gefragt hat, sondern dass sogar der Messechef am Samstagabend durch die Fangruppen gegangen ist und da mit den Leuten gequatscht hat mit was lief schlecht, was läuft gut, wo ist Verbesserungspotenzial. Das heißt, zumindest der Anschein wird erweckt, dass die Messe absolut darauf erpicht ist zu wissen, was man besser machen kann. Was sie jetzt daraus machen, müssen wir sehen. Dazu vielleicht noch so eine kleine Erzählung aus in hervorgehaltener Hand. Es soll wohl so gewesen sein, so Achtung, gefährliches Vier-Fünftel-Wissen, dass der Organisator gesagt hat, er möchte gerne die Veranstaltung 2019 in Deutschland haben. Und ist damit aufgrund der Messekooperation in São Paulo und Köln, hat man gesagt, okay, Köln wollt ihr das nicht machen. Und es hat die Messe ja schon die RPC gehabt, sie hat die Gamescom und dann würde es eigentlich so vom Setting her da eigentlich wunderbar reinpassen. Dann wäre es blöd, wenn man dann jetzt noch eine weitere Veranstaltung etablieren möchte in Deutschland. Deshalb hat man das irgendwie so notgedrungen gemacht. Es sind aber jetzt schon in der Nachbereitung und man hat uns auch zugesagt, dass die Koordination und Planung für 2020 für nächstes Jahr viel früher anfängt. Und was es auch irgendwie schon ganz erfreulich ist, man bleibt bei dem Termin, dem letzten Juni-Wochenende 2020. Und damit ist man auch nicht mehr zeitgleich mit der Comic-Con Germany, genau, in Stuttgart, was zumindest dahin heißt, dass es vielleicht doch nicht so hundertprozentig darauf abzielte, parallel mit der Veranstaltung von Dirk zu gehen. Auf jeden Fall nächstes Jahr finden sie nicht mehr parallel statt. Das kann eigentlich beiden nur ganz gut tun, weil dadurch natürlich die Leute halt sowohl Besucher, aber als auch Aussteller gegebenenfalls zu beiden können. Und also da bin ich positiv überrascht und bin sehr gespannt, was uns nächstes Jahr geboten wird.
Der Termin steht ja auch schon für nächstes Jahr. Es wird dann, du hast es gesagt, das letzte Juni-Wochenende der 25. bis 28.06.2020 sein. Jetzt haben wir waren ja durch dich vor Ort auch vertreten. Und du hast mir im Voraus der Sendung gesagt, du hast ein paar Menschen auch vors Mikrofon geholt, die auch ihre eigenen Eindrücke zur CCXP in diesem Jahr geschildert haben. Die wollen wir natürlich gerne noch zu Wort kommen lassen.
Also ich muss sagen, dass ich im Großen und Ganzen die CCXP eine schöne Con empfunden habe. Es gab ein paar kleine Schwächen. Man hätte es nicht mit der Stuttgarter zusammenwerfen dürfen. Es hat ein bisschen mehr Werbung gebraucht. Und ich finde es halt nicht okay, dass manche Artists einfach abbauen durften, bevor die Zeit vorbei war oder sowas. Es war halt viel zu viel, es war zu wenig Werbung da. Aber an sich ist die Messe selber voll schön gewesen. Also kann ich so jetzt nicht sagen. Auch die Tische sind super hochwertig. Hat mir gut gefallen. Ich würde auch wiederkommen, wenn sie es ein bisschen besser organisieren.
Also ich finde die CCXP eigentlich ganz cool. Die Aufmachung ist total professionell und ich als Artist Alley Standaussteller hatte jetzt auch keinen schlechten Tag gestern an dem Samstag. Allerdings sind die Ticketpreise sehr teuer und das könnte zum Problem werden, wenn das so bleibt. Denn dafür gibt es ein bisschen wenig zu sehen, weil in Halle 8 nur so Fotolocations sind und ansonsten nicht so viel. Aber sonst gefällt mir die Con eigentlich echt gut.
Die CCXP, es war für mich tatsächlich die professionellste Messe, auf der ich je war. Einfach vom Service her, von der Umsorgung, von Ständen und alles. Es ist halt super schade gewesen, dass so wenige da waren. Ich weiß nicht, warum es notwendig war, da irgendwie in Konkurrenz zu treten und so einen Vergleich zu machen mit der Stuttgarter und das genau im gleichen Termin zu machen. Das hat es leider ein bisschen, ich glaube, auf beiden Seiten kaputt gemacht, weil einfach die Leute teilweise gefehlt haben, gerade am Anfang. Weil ansonsten ist es hier halt echt mega angenehm. Also so umsorgt wurde ich tatsächlich noch nie.
Ich bin ehrlich gesagt von der Messe sehr, sehr positiv begeistert auch. Die Artist Alley ist ein Träumchen. Wir werden super versorgt. Es sind absolut mega coole Tische mit Strom, mit allem. Also organisatorisch ist das hier für uns Artists mega gut. Es macht mega viel Spaß hier zu sitzen. Der größte Minuspunkt ist natürlich, dass die Besucherzahlen irgendwo unterirdisch sind. Da bin ich auch schwer enttäuscht von, gerade von den Rollenspielern, die im Vorfeld sehr, sehr viel Negativstimmung gemacht haben. Das täuscht mich doch. Da sieht man auch, dass die fehlen.
Ja, also generell eine sehr coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Ist auch alles echt gut strukturiert. Es macht auch einen sauberen und gepflegten Eindruck. Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Von daher, also schöne Sache, werde ich auch definitiv wieder besuchen. Was mir halt ein bisschen fehlt, ist der Tabletop- und Rollenspielbereich. Da war ich halt auch die letzten Jahre auf der Roleplay-Convention halt auch immer selber als Aussteller mit einer Tabletop-Platte da über die Tabletop-Area. Hatte halt gehofft, dass hier wieder was ist. Ist sehr mau, so zwei, drei Sachen, aber das fehlt halt leider. Da würde man sich wünschen, dass da mehr angeboten wird. Aber ansonsten unterm Strich, das, was angeboten wird, ist auf jeden Fall top. Gute Qualität, super Leute hier, coole Sache.
So, das waren jetzt eine Handvoll Künstler, Artists, die ja auch bei unserem Tolkien Facettenland mitgemacht haben. Und hier vielleicht einfach auch nochmal so eine kleine Info aus dem Nähkästchen im Vergleich zur RPC, weil die Artist Alley viel professioneller ausgebaut mit Teppich, mit schönen Tischen, mit bequem, wirklich bequem Stühlen. Ich habe mir danach irgendwann mal mich immer zu einer Künstlerin gesetzt, mich mit ihr nett unterhalten, weil sie den Tolkien für uns gemalt hat, weil die Stühle so bequem waren. Sie hatten Strom, sie hatten Mülleimer, die täglich geleert wurden, wenn sie die Tische ein bisschen freigeräumt haben, wurden abends sogar noch drüber gewischt. Also das war schon ein Service, den auch so viele nicht kannten. Aber die DTG war ja auch vor Ort und dann habe ich einfach mal drei von unserem Stand gefragt, was sie denn von der CCXP halten. Und da haben wir jetzt kurz rein.
Gut, CCXP dieses Jahr. Besucherandrang, mau, es ist professioneller geworden, muss ich sagen. Also man merkt allein schon die Gestaltung der einzelnen Stände, der Hallen, die Aufteilung, alles deutlich professioneller. Aber an vielen Sachen merkt man viel zu überhastet. Gerade mit Andreas nochmal auf der Internetseite den Plan durchgegangen. Da stehen zum Teil Stände mit ihrem Namen auf den Lageplänen. Manchmal noch immer die Kennungen, die intern nur gebraucht werden. Und der Besucherandrang ist halt wirklich sehr wenig. Wahrscheinlich haben sie sich tatsächlich verschätzt. Es war einfach entweder zu wenig Werbung, ich weiß nicht, Donnerstag und Freitag fast keine Leute. Samstag okay, aber für den Samstag auch viel, viel, viel zu wenig Leute. Und jetzt Sonntag und es sieht immer noch sehr, sehr mau aus. Auch wenn jetzt ein paar Stunden vergangen sind, immer noch sehr mau aus. Ansonsten kann ich sagen, Stimmung super, auch alle Aussteller, Händler. Hier ist eine super Atmosphäre, aber es ist halt wirklich zu wenig für viele, zu wenig.
Ich finde es sehr schön hier. Tolle Stände, tolle Händler, die Menschen sind super freundlich, super Ausstellungen und ein paar Stars auch von Film und Fernsehen. Unser Stand läuft sehr gut. Wir haben viele Besucher da, die gerne Fotos bei uns machen. Leute kommen vorbei, quatschen mit einem. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.
CCXP. Erste Mal jetzt. Ich bin geteilter Meinung. Im einen, was die Erwartungen anging, neue Kontakte hier aufzubauen, neue Partner zu finden, neue Stände zu treffen, neue Händler zu treffen, neue Gruppen kennenzulernen, ist die CCXP, glaube ich, so erfolgreich für uns wie die letzten 5 Roleplay-Convention zusammen, weil halt wirklich viel Neues da ist. Was aber das eigentliche Kernthema hier angeht, Besucher. Gestern war gut, die ersten Tage waren ein absolutes Desaster, aber scheinbar sind hier trotzdem alle, auch die Verantwortlichen, guter Dinge, nächstes Jahr hier nochmal anzugreifen, und ich denke, die wissen mittlerweile schon gut, wo der Hund begraben liegt und was man ändern sollte, und ich hoffe, dass da einiges angegangen wird, weil grundsätzlich ist das großartig, was hier aufgebaut ist, also die Qualität der Stände, ja, die Klasse auch der Aussteller, der Gruppen, die hier sind, das ist schon enorm. Und es wäre wirklich zu schade drum, wenn man da jetzt nach dem ersten Versuch die Segel streicht. Also bin ich sehr gespannt und freue mich auf nächstes Jahr.
So, Malte, ich glaube, damit ist jetzt erstmal für jetzt, für das CCXP alles gesagt, oder?
Würde ich auch so sagen. Und wir sind dann ja auch dran, wenn es um die CCXP 2020 geht. Denn meistens ist es ja so, auf eine Messe folgt irgendwann mal die nächste. Wenn es soweit ist, dann sind wir hier im Tollcast natürlich auch wieder mit an dem Thema dran. Bis dahin kommt ja erstmal noch die Sommerferien, für die meisten wahrscheinlich auch Sommerurlaub. Dann kommt irgendwann Halloween, dann kommt irgendwann Weihnachten. Und weil ihr euch jetzt fragt, was das jetzt soll, diese blöde Aufzählung, die ist gar nicht...
Ich musste gerade ernsthaft überlegen, worauf du hinaus wolltest, weil ich unsere Sendungsnotizen nicht mehr vor mir hatte. Ja, ich dachte, du wolltest es aufs Ting aufsprechen, aber nein, du gehst auf die Rubrik Skurriles.
Ich wollte auf die Rubrik Skurriles kommen, genau. Denn die befasst sich heute tatsächlich mit, zunächst mal mit Halloween und Weihnachten. Es gibt ja immer wieder die ein oder anderen Produkte auf dem Markt mit Tolkien-Bezug, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und wir haben welche gefunden bei Weta. Spricht man die eigentlich Veta oder Weta oder Veta? Ich glaube Veta, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich nenne sie Veta. Und wenn ich zu jemandem sage Veta, dann weiß auch jeder, wer gemeint ist.
Dann weiß jeder, wer gemeint ist. Es geht natürlich um Modellbau bzw. Kleine nette Ergänzungen für das Wohnzimmer dekorativer Natur. Und jetzt gibt es tatsächlich 16 Hill Lane Halloween Edition, ein Hobbit-Häuschen zu Halloween. Und wir haben dann natürlich, wie könnte es anders sein, wir sprachen schon über Weihnachten, auch direkt noch 36 Backshot Row Christmas Edition, ein Hobbit-Häuschen im weihnachtlichen, verschneiten Design. Kann man beide vorbestellen, muss man dazu sagen, beziehungsweise Weihnachten kann man vorbestellen. Und der Witz ist, die Halloween Edition ist schon ausverkauft. Das ist natürlich super. Sehe ich zumindest gerade. Oder kannst du sie gerade noch kaufen?
Nee, ich wollte sie mir eigentlich kaufen, aber ich fand sie so skurril, dass ich es erstmal gelassen habe. Gut, jetzt kriege ich die Halloween nicht. Aber als ich die Mail bekommen hatte, dachte ich mir nur so, bitte was? Da rotiert gerade jemand im Grabe. Aber ich dachte, ich hatte die Mail bekommen vom Veta und ich dachte im ersten Augenblick, der 1. April war doch schon. Und irgendwie zu herzugehen und zu sagen, ich bringe hier eine Weihnachts- und eine Halloween, also eine amerikanische Feiertagsedition raus für 43,36 € exklusive Mehrwertsteuer, fand ich schon sportlich.
Da kann ich jetzt so ein bisschen, zumindest was Halloween angeht, ja mal ausschmücken. Tatsächlich gibt es bei Herr der Ringe Online in dem Spiel ja auch, das nutzen die Entwickler ja immer so als Lücken, irgendwelche Festivitäten, die dann bei den Hobbits und Elben und Menschen und Zwergen der Spielwelt dann stattfinden. Da gibt es tatsächlich auch die heimgesuchte Erdhöhle, immer so im Herbstbereich, so rund um Halloween, wo dann auch Hobbits irgendwie sich verlaufen haben, dann irgendwelche skelettverkleideten Hobbits durch die Gegend laufen. Das passt ja so ein bisschen hierzu an die Anlehnung heran. Ich muss auch sagen, ich meine, mir persönlich gefällt dieses smiley, ugly, smiley Face des Kürbisgesichts jetzt in der Tür auch nicht so gut, wobei ich die Idee gar nicht schlecht finde, es da unterzubringen. Aber das ist ja auch bekanntermaßen Geschmackssache. Aber interessant ist ja trotzdem, dass immer wieder irgendwelche neuen Geschichten auf den Markt kommen. Also ich weiß nicht, auf so eine Weihnachtsausgabe von Hobbit House, ich finde die auch ziemlich kitschig, muss ich mal so dazu sagen, aber Ich weiß ja nicht. Es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die das trotzdem kaufen.
Ja, beim Halloween sieht man ja schon, dass es genug Leute kauft. Die Scarf, aber ich fand echt tut that note.
Ja, also tut that note. Ja, so ein bisschen Norddeutsch.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich, komm, das müssen wir kurz im Podcast erwähnen. So.
Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch sieht, ich lese das gerade, es ist jetzt so, dass man vorbestellen kann für irgendwie, das war die Weihnachtsedition für die erste Auslieferung September 2019 und die erste Geschichte ist auch irgendwie schon in den Warenhäusern schon ausverkauft, wenn ich das richtig mal eben so schnell übersetze. Das ist, der Ansturm scheint offensichtlich da zu sein, auch wenn, ich sag mal, bei Weihnachten, ich weiß nicht, würdest du dir sowas ins Wohnzimmer stellen? Die Weihnachtsedition jetzt mal?
Ja, also auf der einen Seite sagt das Sammlerherz ja, auf der anderen Seite sagt er, ich meine, ich habe ja auch Bücher in meinem Schrank, dem sogenannten Skurrilitätenbereich, in dem Tolkien ein Geheimspion des MI6 war.
Auch nicht schlecht.
Die deutsche Tolkien-Gesellschaft mit Kieran die Fedcon GmbH gegründet hat. Oder über den Mondsternzyklus und was es mit einem Menschen macht, wenn er ein Sternzeichen A ist und den Herrn der Ringe im Aszendenten B gelesen hat.
Ach so, das können wir glatt eine ganze Sendung zu machen. Mehrere wahrscheinlich.
Ja, also wie gesagt, so Skurrilitäten, ja, was ich mir auf jeden Fall holen werde, weil ich die anderen auch habe, ist die normale Edition. Also die haben jetzt auch noch die... also es waren im Prinzip drei Sachen, die sie rausgebracht haben, drei neue Häuser und dann gibt's noch die 13 Apple Orchard, die werde ich mir definitiv holen, das ist eine schöne klassische Hobbit-Höhle, so wie ich sie mir vorstellen kann und da freue ich mich auch schon drauf. Und nochmal auf diese Hobbit-Weihnachtsedition zurückzukommen, da schreibt Veta halt unten drunter, in einem Loch im Boden lebte ein Hobbit, so weit, so schön. Der Weihnachtsgeist wurde auf ihm übertragen. Unsere fröhliche Crew pflanzte Kiefer und Schnee, über der roten Tür hängt die Mistel. Dann dachte ich mir so, okay, passt, danke, reicht.
Passt zum Kitsch, den man da auf dem Bild sieht. Aber bevor wir uns zu weit reinsteigern, könnt ihr über die Shownotes ja selber hereinklicken und euch dann einen eigenen Eindruck machen bei Veta auf der Homepage. Und dann könnt ihr auch vollkommen selbst und ohne jegliche Voreingenommenheit von uns überlegen, ob ihr euch diese Hobbit-Häuschen in der normalen oder in dieser besonderen Edition dann anschaffen und irgendwo dekorativ herrichten möchtet.
Aber schreibt uns ruhig mal, was ihr davon haltet.
Genau, da wären wir auch sehr gespannt. Feedback ist immer gern gesehen. Also ihr dürft natürlich gerne auch mal euren Senf dazu geben. Gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, Mensch, was ihr zwei da sagt, das sehe ich aber ganz anders. Finde ich total toll. Weihnachtsedition war schon immer mein Ding. Also schreibt uns gerne mal an feedback@tollcast.de. Da sind wir sehr gespannt. Das darf auch gerne kontrovers diskutiert werden. Es ist ja, wie gesagt, skurril. Genauso wie unser nächster skurriler Exkurs, da geht es um Musical-Szenen, psychedelische Pilze und Elben-Hobbit-Sex. Klingt wie Fanfiction, ist aber das erste tatsächliche Drehbuch zu einem Versuch, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Jetzt, bevor wir da weiterreden, kann man das wirklich so sagen, wie es in diesem Artikel gesagt ist, oder macht man da einen Fehler, wenn man das tatsächlich so darstellt?
Man kann es so lassen, wie es da tatsächlich drinsteht. Also wir reden über einen Podcast des Bayerischen Rundfunk, Bayern 2, um genau zu sein, die Rubrik Nie im Kino hat. Und da war gleich die erste Sendung, Herr der Ringe, erster Versuch. Die Sendung ist extrem professionell und aufwendig erstellt worden. Es wurde Musik dafür komponiert, es wurden unterschiedliche Sprecher engagiert, die halt dieses Drehbuch, das es tatsächlich gibt, aufgreift und Szenen im Prinzip, dieses Filmdrehbuch als Grundlage für kleine Hörspiel-Snippets herstellt. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, ganz so dramatisch, wie es da drin angestellt ist, ist es nicht. Ich habe angefangen, es zu lesen und sie picken sich da schon die krassesten Parts raus. Und ich weiß gar nicht, vielleicht wollen wir davon ja einfach mal ein kleines Stückchen einbinden, Malte, oder was sagst du?
Ja, wir hören einfach mal rein. Der Herr der Ringe, erster Versuch. Hätte fast sagen können, noch Klappe die erste, aber wir belassen es mal bei erster Versuch.
Und auch hier hat John Boorman so eine bisschen andere Idee. Also bei ihm haben der Hobbit und die Elbenkönigin erstmal Sex.
Erst verprügelt sie ihn wahrscheinlich noch
davor. Nein, hier wird keiner verprügelt. Hier haben sie ganz okay. Einvernehmlichen Elben-Hobbit-Sex.
Aber ich muss dich trotzdem mal unterbrechen, weil das hast du mir ja schon mal erzählt und ich habe mich da sofort gefragt, wie soll das gehen? Und ich meine jetzt nicht im technischen Sinn, das kann ich mir grob vorstellen. Wie kommt's denn bitte dazu?
Wie kommt's dazu? Also im Drehbuch ist es so, dass Galadriel so hot ist, dass wirklich alle total hin und weg sind von ihr. Also Gimli starrt sie die ganze Zeit an, Legolas macht sogar so eine Art Balztanz und dann kommt dieser menschliche Krieger Boromir und der nimmt sie in den Arm und küsst sie. Und als sie da nicht so recht drauf reagiert und nicht so wirklich mitmachen will, sagt dann auf einmal Sam, sie ist eine schöne Blume, aber sie müsste dringend mal gewässert werden.
Das ist eine wirklich ekelhafte Szene, die du gerade beschreibst. Ich würde Hashtag MeToo gerne rufen. Und es passt aber auch gar nicht zu dem, also dieser liebe, treue Sam, oder? Der macht so schmierige Altherrensprüche.
Ja, es ist Wahnsinn. Aber ich meine, und dann schnappt sie sich Frodo.
Der Einzige, der sie bisher noch nicht ekelhaft belästigt hat.
Genau, den schnappt sie sich dann und verbringt die Nacht mit ihm.
Okay, also Elben-Hobbit-Sex.
Ja, es ist sehr vulgär. Es ist sehr sehr abstrus, diese Szene. Es sind aber durchaus interessant. Ich weiß gerade gar nicht, wie lang das Teil in Summe geht. Ich glaube 15 oder 30 Minuten, die wir euch auf jeden Fall in die Shownote packen und die sich auch definitiv lohnen, sich mal anzuhören. Wir werden das Thema allerdings noch mal wahrscheinlich sogar eine Sondersendung widmen, weil dieses Drehbuch, das es in den 70ern geschrieben wurde, halt einfach zu köstlich ist, um es so komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Tipp, den wir über Facebook bekommen haben. Ich kannte dieses Drehbuch gar nicht.
Es war mir auch unbekannt, muss ich ganz dazu sagen. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht intensivst mit den Filmen befasst, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt ein weiteres Drehbuch gibt oder schon einen Versuch, gerade in den 70ern, was ja dann doch schon ein paar Jahre her ist, gab, den Herrn der Ringe auf die Leinwand zu bringen, weil da muss man ja auch wieder bedenken, da waren ja auch die technischen und Möglichkeiten ja auch noch ganz andere.
Wie gesagt, es ist sehr interessant zu lesen. Man schüttelt den Kopf und sucht sich die nächste Tischkante zum Reinbeißen.
Ich freue mich auf die Sondersendung, kann ich schon sagen. Das wird bestimmt, je nachdem, wir müssen mal gucken, wen man da vielleicht auch als Experten noch mit dazu holen könnte für den Tollcast, für so eine Sendung. Aber ich glaube, da kann man ein sehr schönes Zerpflückspiel machen, wo mit Sicherheit die ein oder andere netten Sequenzen bei rumkommen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wenn es denn bei uns soweit ist.
Ja, vor allem so den kompletten Herr der Ringe auf 176 Seiten. Skript, das ist sehr überschaubar.
Wobei ich immer noch sagen muss, wenn wir von Zusammenfassungen reden, die beste Zusammenfassung von Herr der Ringe, finde ich ja immer noch, steht ja im Silmarillion. Also Spoiler-Alarm für all die, das noch nicht gelesen haben. Man sollte das dringend tun. Das ist ja das der Rahmen des Ganzen. Aber da steht am Ende ja tatsächlich auf wenigen Seiten von Tolkien selber verfasst ja der Herr der Ringe drin. Das muss man erstmal noch unterbieten, aber dieses Drehbuch ist natürlich so auch schon ein Weg. Ihr merkt, in was für eine Richtung das geht. Da ist auch sehr spannend, was ist denn dann drin geblieben, was nicht. Ja, bietet Stoff für eine Sondersendung, so viel ist auf jeden Fall klar.
Weil du gerade das Silmarillion angesprochen hast, nur ein kleiner Pro-Tipp von mir. Ich habe mich auch sehr lange sehr schwer getan mit dem Silmarillion, hatte mir dann das Hörbuch geholt. Ich glaube, Achim Höppner liest das. Der mir ja wirklich alles vorlesen kann. Aber auch da habe ich es nie geschafft, das Werk zu Ende zu hören. Und da ich seit geraumer Zeit ja meine Podcasts auf anderthalbfacher Geschwindigkeit höre, dachte ich, okay, ich höre mal das Silmarillion in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, es hört sich gleich viel flüssiger an. Also das Silmarillion ist doch sehr bedacht und teilweise auch träge vorgetragen, sodass bei anderthalbfacher Geschwindigkeit durchaus Spaß macht, es zu hören. Nicht nur, weil man da nicht mehr 12 Stunden braucht, sondern wesentlich länger. kürzer. Und das ganze Buch kriegt dadurch auch einen gewissen Pep und man kann es immer noch vernünftig verstehen. Also wenn ihr mal Probleme haben solltet mit dem Silmarillion und ihr das Hörbuch habt, versucht es einfach mal auf anderthalbfacher Geschwindigkeit.
Ja, ich habe es tatsächlich ja selber auch mal eingelesen, damals für Bekannte, also die ersten Kapitel zwar nur, aber das war auch nicht leicht zu lesen. Also auch wenn du als Sprecher für so ein Hörbuch dann oder so eine private Hörbuchgeschichte was machst, ist es auch kein leichter Lesestoff, wenn du es präsentieren musst. Also das kann ich total nachempfinden, was du sagst. Aber anderthalbfache Geschwindigkeit habe ich noch nie ausprobiert, ist ja mal eine Empfehlung wert.
Genau, bei dem Podcast rate ich euch jetzt, also bei dem, den wir euch in die Shownotes packen vom Bayerischen Rundfunk, raten wir euch das nicht. Daran geht einfach zu viel von der Musik flöten.
Ja, dafür ist die Produktion dann zu aufwendig, das stimmt. Dann würde ich fast sagen, werfen wir jetzt einen Blick in unsere Spielecke.
In deinem Bereich?
In meinem Bereich, ja. Wir spielen, das ist bei mir meine richtige Adresse. Wobei ich auch sagen muss, wir werfen auf zwei Spieler einen Blick, die unterschiedlicher kaum sein könnten, denn wir kommen vom Massive Multiplayer Online Role Game, ihr könnt es euch schon fast denken, vom Herrn der Ringe Online, jetzt erstmal ein bisschen weg zu einem Kartenspiel. Ich persönlich spiele ja gerne am Tisch Karten. Am Computer, muss ich sagen, ist das dann immer schon ja, etwas weniger Motivation, Karten zu spielen. Das ist für mich doch irgendwie was Gesellschaftliches, aber da ist jeder anders. Spätestens seitdem ich auf der Gamescom auf einer riesigen Bühne Menschen das World of Warcraft Kartenspiel hab gegeneinander spielen sehen und davor eine riesige Menge von Zuschauern, die da diesen Spielern zujubelten. Und dann wurden da strategische Analysen gemacht vor dem Spiel. Ich habe da gestanden, so ein bisschen, ich will nicht sagen mit Mund offen, aber gedacht, wo bin ich gelandet, dass das tatsächlich ist, auf eine solche Riesenbühne schafft. Aber ich musste mich dann tatsächlich auch von den vielen Spielern belehren lassen, dass das mittlerweile auf dem Online- und auch generell auf dem Offline-Spielemarkt ein ganz eigener Sektor ist, dass man tatsächlich Kartenspiele mit den verschiedensten Hintergründen, sei es World of Warcraft, sei es The Elder Scrolls und jetzt eben dann auch Herr der Ringe, rausbringt. Und so soll es jetzt auch passieren. Ist auf der E3 schon präsentiert worden. The Lord of the Rings Adventure Card Game. Im August 2019, also nicht mehr allzu lange hin, und dann tatsächlich auch Multiplattform, also PC, Xbox One, PlayStation 4 und auch auf der neuen Nintendo Switch soll es alles erscheinen. Da kann man ja durchaus mal einen Blick reinwerfen. Noch konnte ich das nicht, aber ich bin sehr gespannt, was da rauskommt und ob sich das großer Beliebtheit erfreut.
Asmodee hat ja jetzt auch das neue Brettspiel rausgebracht. Mir ist gerade der Name entfallen. Und die nutzen ebenfalls ein Tablet als Erweiterung. Und cool, das habe ich jetzt auf der CCXP kurz gesehen. Ich glaube, war leider an dem Bereich gerade etwas voller, sodass man da auch sich nicht mal länger hätte hinsetzen können. Aber da gibt es halt auch diese Verbindung zwischen Offline- und Online-Spiel. Sehr faszinierend.
Ja, es wird auch immer wieder mehr genutzt, weil natürlich die meisten Haushalte. Tablet ist ja nichts mehr Ungewöhnliches. Das ist, ne, vor 5, 6 Jahren hätten wir wahrscheinlich noch gesagt, auch bis alle Haushalte mal ein Tablet haben. Mittlerweile ist es ja schon fast normal, dass man ein Smartphone so oder so hat und Tablets und Smartphones sind ja dann in der Regel kompatibel. Ich finde den Ansatz, muss ich sagen, auch gar nicht so schlecht, weil warum auch nicht? Gerade wenn man was erweitern will, ist ja so ein DLC, also so ein downloadbarer Content, den man dann über Smartphone oder so ergänzen kann, auch viel einfacher vertrieben, als wenn ich erst wieder in den Laden rennen muss, um mir da irgendwas zu besorgen. Aber ich muss ehrlich zugeben, die Kombination, ich selbst habe es noch nie gespielt. Ich habe eher Spiele gespielt in der letzten Zeit, wo dann beispielsweise zum Beispiel Musik oder sowas für irgendwelche Rollenspiele, Brettrollenspiele dann im Hintergrund unterlegt wurde oder sowas. Das fand ich auch mal ganz, ganz cool gemacht. Bei so Kartenspielen, finde ich, muss man immer sehr, sehr viel auch gespielt haben, um dann einen guten Eindruck zu kriegen. Weil wenn man da nur 2 Runden spielt und dann sagt, ja, ich habe 2-mal gewonnen oder 2-mal verloren, dann kann das auch schnell die Meinung über das Spiel sehr, sehr beeinflussen, ne? Weil man dann irgendwie die eine oder andere Richtung gedrängt wird. Von daher, ich bin mal gespannt, also wo es dann tatsächlich auch vertrieben wird, wo man es erhalten kann, was es kostet. Das ist ja alles noch ein bisschen unklar, aber ich würde mal sagen, wir gucken einfach in der August-Ausgabe des Tollcasts, da soll es dann ja erscheinen, nochmal drauf. Dann haben wir vielleicht schon mehr Informationen und können dann auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie sich das Spiel vielleicht erhält. Vielleicht kommen wir auch an irgendwie eine Beta oder ähnliches dran oder an Menschen, die das schon in der Beta gespielt haben. Dann meistens erscheinen ja schon mal die ein oder anderen Berichte. Dann können wir euch schon mal ein bisschen einen Einblick geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn man schon ein Kartenspiel macht, jetzt also wieder ein Kartenspiel und dieses Mal den Herrn der Ringe als Setting nutzt, wie sich es tatsächlich spielt und ob da die Begeisterung hoch ist oder ob sich die eher in Grenzen hält. Das hatten wir in der Vergangenheit nämlich auch schon ein paar Mal. Ich mache an dieser Stelle auch vielleicht dann schon den Cut auf die anderen Neuigkeiten, die es rund um den Herrn der Ringe online gibt, weil noch ist das Spiel nicht erschienen. Da könnten wir jetzt viel spekulieren. Aber da wir gleich auch noch zur Amazon-Serie kommen, wo auch noch nicht so viel bekannt ist oder wieder Neuigkeiten sind, machen wir an dieser Stelle vielleicht eher noch einen ganz kleinen Block diesmal zum Herrn der Ringe Online. Denn mittlerweile gibt's mehr Testergebnisse aus dem neu erschienenen 64-Bit-Client. Da hatten wir schon in den letzten Sendungen so ein bisschen gemutmaßt, Dennis und ich damals, was das wohl Neues bringen wird, ob das tatsächlich eine wirklich sinnvolle Erweiterung ist. Ich kann mittlerweile sagen, aus dem, was ich schon so gespielt habe in der Zwischenzeit, dass es sich sehr, sehr stabil verhält. Also bislang ist mir der 64-Bit-Client nicht ein einziges Mal abgestürzt. Das spricht auch dafür, dass die lange Entwicklungszeit, die da drin steckt, dann vielleicht auch jetzt ihre Früchte trägt. Denn in der Vergangenheit war es oft so, die Updates kamen sehr schnell. Und sie waren dann aber qualitativ meistens immer so, dass man bis zum zweiten Hotfix warten musste, also bis zur zweiten Ausbesserung von Fehlern, bis man das dann wirklich spielen konnte. Neues Update haben die Entwickler auch noch gebracht, sei auch an dieser Stelle kurz erwähnt, Update 24, die Täler des Anduin, was so ein bisschen eine Lücke schließt, denn es war ja so, im Spiel gab es erstmal den Süddüsterwald, wo wir rund um Dol Guldur unterwegs waren, dann wurde irgendwann Thranduils Halle der Norddüsterwald nachgepflegt. Und dieses Gebiet verbindet nun beides so ein bisschen. Das heißt, da wird die Spiellandschaft erweitert. Falls ihr jetzt fragt, was gibt's da so Neues, kann man da so entdecken, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe bislang nur ein paar Spielberichte aus der Beta gesehen. Die sind nicht besonders ins Detail gegangen. Die klassischen Aufgabenzüge bleiben erhalten. Und ansonsten grafisch wieder top. Also auch wieder ganz neue Elemente mit eingeflossen und natürlich auch altbekanntes, auch was die Charaktere angeht, die dort so auftauchen. Aber ich selbst habe noch keine einzige Minute in dem neuen Update verbracht und muss auch offen zugeben, ich hänge ein wenig zurück. Ich bin gerade mit Mordor erst fertig. Das heißt, das wird noch eine Weile dauern, bis ich dann irgendwann mal in diese Täler des Anduins mit meinem Charakter hereinreise. Aber da können wir euch dann an gegebener Stelle auch immer noch mal ein paar Erlebnisberichte geben. Für heute würde ich sagen, lassen wir es im Tollcast mal dabei, denn ansonsten wird das Thema viel, viel größer, als es dann tatsächlich auf dem Papier nur ist. Machen wir lieber den Deckel drauf auf unsere Spielecke. Und
wir gehen zu einem anderem Thema, was wahrscheinlich viel größer ist, als es auf dem Papier in Wirklichkeit
ist. Ja, das ist eigentlich schön, dass die Überleitung ist, die passt perfekt. Wir schauen nach Schottland. Zumindest
oder Neuseeland.
Man weiß es nicht, aber jetzt gehen die Spekulationen wieder so richtig los, was die Amazon-Serie angehen. Und Schottland oder Neuseeland. Neuseeland liegt ja sehr nah, weil dann nun die Filme gedreht worden sind, was Schottland nicht, ich sag mal, aus dem Rennen kickt. Wo würdest du die Präferenz sehen, wenn du mal entscheiden dürftest jetzt?
Also aus rein egoistischen Denken wir mit Schottland natürlich lieber. Interessant ist halt, dass es, dass der Daily Mail so um den 19. Juni gesagt hat, die Dreharbeiten finden in Schottland statt. Es wurden etliche Hallen und Co. schon gemietet und dann kam jetzt ganz kurz, gut, dass wir die Sendung ein wenig verschoben haben, die Nachricht aus Neuseeland, dass dort bereits die Bereiche KFS und AFS, das sind so Produktionsstätten schon ein Takeover erlebt haben, so wird ein Insider dort berichtet. Der geht sogar noch weiter und sagt halt eben, dass die Produktion, die Vorbereitung bereits seit einem Jahr laufen. Wellington ist ja raus mit Peter Jackson und Co. Da die ja, ich glaube, Avatar ist es, drehen und sind bis dato also voll und ganz ausgelastet und angeblich soll jetzt gestern, heute ist der 2. am 1.7. Amazon die Schlüssel überreicht bekommen haben und ich bin mal sehr gespannt. Also ich gehe eher davon aus, dass es dass es ja sowohl als auch ist. Also dass Amazon sowohl in Neuseeland drin wird, wie auch in Schottland. Und dann sei natürlich auch gesagt, nur weil Amazon mehrere Locations gebucht hat, heißt das ja nicht, dass Amazon nicht noch weitere Serien in Produktion hat. Aber das Einzige, was uns eigentlich diese in Anführungszeichen Nachrichtendichte signalisiert, ist, dass es jetzt wirklich unmittelbar bevorsteht. Der Prozess mit Amazon. Wir hatten ja ganz am Anfang des Jahres die Karten, dann wurde es danach ja relativ still und jetzt haben wir auch schon die zweite Jahreshälfte. Ich gehe nicht davon aus, dass 2019 wirklich noch die erste Klappe fällt, aber so langsam wird wahrscheinlich die Produktion dann auch anlaufen. Es müssen Schauspieler gecastet werden, da wird es Leaks geben, es werden wahrscheinlich erste Probeaufnahmen gemacht werden. Also so langsam wird die Amazon-Reihe greifbar.
Ja, und wir werden ja auch immer wieder gucken, was es so Neues gibt. Du sagst es schon, wenn die Nachrichtendichte dann größer wird. Aktuell ist es immer noch alles so, dass man sagen kann, wenn man durchguckt, man kann das noch irgendwie ordnen. Aber ich glaube auch, es könnte jetzt bald konkreter werden. Noch haben wir nichts ganz Konkretes, aber wir bleiben dran. Es mag sich relativ kurzfristig dann ja manchmal auch entscheiden, muss ja nur irgendein Pressestatement oder ähnliches kommen, was dann sagt, so wird es sein. Ob die erste Klappe fällt, gebe ich dir auch recht, halte ich auch noch für sehr, sehr unwahrscheinlich aktuell, weil einfach dafür noch viel zu wenig bekannt ist. Ich glaube, dann wäre schon mehr durchgesickert, aber wer weiß, manchmal wird ja dann auch an manchen Stellen ganz schnell auf die Tube gedrückt, damit es weitergeht. Ich glaube, abseits der Orte haben wir zur Serie auch nicht noch, was weiß ich, wie viel Neues. Es war, glaube ich, jetzt die Hauptentwicklung so in der letzten Zeit, muss man schon sagen, nach den Karten. Die haben ja sehr viel Diskussion hervorgerufen. Jetzt die Orte. Man fragt sich auch so ein bisschen, was kommt jetzt vielleicht als nächstes? Wo lüften Sie als nächstes den Schleier? Vielleicht schon tatsächlich das erste bisschen Besetzung? Was glaubst du?
Ich glaube, dass das Erste, was wirklich einschlagen wird und publiziert wird, ist, wo sie denn jetzt wirklich drehen. Also unabhängig von Stars und Co., wenn du die Location nicht hast, brauchst du gar nicht erst zu suchen. Also darum bin ich mir auch relativ sicher, dass das Erste, was kommt, die Location sein wird. Und meine persönliche Meinung ist, dass es halt gesplittet wird, dass ein Teil in Schottland mit den Bergen, mit den teilweise Ruinen gedreht wird und ein Teil in Neuseeland. Und das spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man es eben teilt. Es gibt nirgendwo eine Verpflichtung, dass solche Sachen in genau einem einzigen Land gedreht werden dürfen.
Dafür ist Mittelerde ja zum Glück auch vielseitig genug, um genau das zu tun, dass man eben sagt, wir nehmen mehrere Locations, die einfach vielleicht auch das Setting, was wir darstellen wollen, besser treffen, statt sich da an einem Ort zu versammeln und sich so darauf festzunageln. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich so kommt, wie du gesagt hast, denn die Vergangenheit hat ja auch unter anderem im Tollcast schon gezeigt, wenn wir hier so spekuliert haben, so oft hatten wir bislang nicht Unrecht. Also von daher wollen wir mal gucken, was tatsächlich als nächstes kommt und was wir dann als nächstes zur Serie erfahren werden. Heute war es ein bisschen der Exkurs Schottland versus Neuseeland. Zumindest stellt die Presse das so dar. Wir würden eher mal sagen, vielleicht auch Schottland und Neuseeland. Wird sich dann ja zeigen, was kommt. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran und werden euch dann informieren, wenn wir Neuigkeiten rund um diese Serie haben und natürlich auch, wenn es zu den Drehorten dann mehrere Neuigkeiten gibt, wo denn tatsächlich was vielleicht gedreht wird. Für heute machen wir jetzt erstmal den Deckel, was das angeht, da drauf, weil viel mehr Neues haben wir zur Serie nicht zu erzählen. Aber wir wollen natürlich über die DTG-App noch ein wenig sprechen. Das haben wir schon angekündigt ganz am Anfang der Sendung. Die ist jetzt erhältlich. Wer sie noch nicht hat, kann jetzt in den App Store gehen. Bei der letzten Sendung haben wir da ein wenig rumgescherzt, aber jetzt geht das tatsächlich. Sie ist da und man kann sich umfassend informieren, den Tollcast hören, alle Nachrichten aus der deutschen Tolkien-Gesellschaft und rundherum lesen. Und dann dort auch noch diverse weitere Zusatzangebote benutzen. Unter anderem, was ich interessant fand, ich habe das mal abonniert gehabt, während des Tolkien-Tags wurden darüber ja auch Push-Notizen rund um das Programm versendet. Hat erstaunlich gut geklappt, zumindest so für mich als jemand, der jetzt nicht vor Ort war. Ich fühlte mich dann doch irgendwie auch als ein Teil der Veranstaltung.
Das freut mich. Ich hoffe aber natürlich, dass vorläufig die Leute auf der Veranstaltung das Teil genutzt haben. Es war dann sehr interessant. Wir hatten ja um 20 Uhr die Push-Notification geplant mit wir wünschen allen ein schönes, eine schöne Veranstaltung. Und das gleiche hatten wir auch am Ende der Veranstaltung gemacht. Und wenn du dann irgendwie so bist und du kriegst so mit, dass so etliche Leute es auf einmal pling macht und sie ihre Handys zücken und du dir relativ sicher sein kannst, dass das jetzt gerade deine Nachricht war. Ein bisschen skurril, ein bisschen surreal. Aber ja, die App bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Es werden schon die Channels genutzt, es werden gibt's schon der erste Stammtisch möchte jetzt seinen eigenen Channel haben zur Koordination. Wir haben sie für den Tolkien-Tag genutzt und ja, was habe ich jetzt neulich gelesen? Dafür schmeiße ich mal schnell die App an. Da gab es mich auch im Feedback-Channel, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ging jemand auf die Frage ein. Huch. Als begeisterter Tollcast-Hörer der ersten Stunde ist mir natürlich nicht entgangen, dass Malte und Dennis Herr der Ringe online spielen. Wie wäre es, wenn ihr hier einen entsprechenden Channel einrichtet, wo sich Spieler austauschen können?
Ja, warum auch nicht? Ist doch eine gute Idee. Also sieht man, wir auf den verschiedensten Ebenen. Wer weiß, vielleicht machen wir demnächst auch noch einen Channel, wo man, sag ich mal, Tolkiens kleinere Werke, wäre ja auch so ein sehr großes Diskussionsthema, glaube ich, auch wo viele, das merkt man immer so bei den Veranstaltungen, viele Leute sich drüber unterhalten, gerade so, die sich damit noch mehr befasst haben und sehr weit drin sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas mit der Zeit entsteht und dann eben auch so als Chatplattform genutzt wird. Ich muss zugeben, ich habe noch kein Benutzerprofil angelegt. Asche auf mein Haupt, das muss ich dann mal nachholen, damit ich dann auch die Kanäle benutzen kann. Ich wollte jetzt gerade mal schnell schauen, aber das habe ich noch nicht geschafft. Ist mir aber nicht entgangen, dass das geht. Aber ja, falls ihr drin seid in der App, wenn ihr chatten wollt etc., wäre ein Benutzerprofil hilfreich.
Richtig. Und sobald Malte dann sein Profil hat, können wir den Channel für den Erdring online auch einrichten und ihn als Administrator benennen.
Ja, das ist dann die Strafe dafür, dass ich auf dem diesjährigen Tolkien-Ting keinen Vortrag vortrage dazu. Ja, das muss man dann so über sich ergehen lassen. So ist das nun mal. Rund um die App kann man ja auch sagen, gibt es da schon erste Zahlen, wie groß der Andrang auf die App ist, so zum Start? Oder müssen wir uns da noch etwas gedulden?
Ich weiß nicht, was ich da groß sagen wollte. Also sagen wir mal, sie läuft besser als die letzte App. Sie wird mehr genutzt. Wir reizen das System auch an den ein oder anderen Stellen aus. Das habe ich so von der Firma gehört, die die App betreut. Die war gerade irgendwie mit dem massiven Chat-Aufkommen seitens der Orga des Tolkien-Tags hatten sie so nicht auf dem Schirm. Aber es ist ja, sie meinten, es ist auch schön, wenn sie dann wissen, dass die Funktionen, die sie gebaut haben, genutzt werden. Über genaue Zahlen möchte ich eigentlich deshalb nichts verlieren, weil sie nicht mehr aktuell sind, während wir reden, und B, sie für kein etwas bringen. Ich halte das getreu dem Motto, ich halte einen Vortrag lieber vor 5 interessierten Menschen als vor 400 Studenten, die da sitzen müssen, weil sie Credit Points dafür kriegen.
Und sehr schöner Vergleich.
Sich aber für das Thema nicht interessieren. Ja, ich habe halt jahrelang in der Existenzgründungsberatung der Fachhochschule Dortmund in der Transferstelle gearbeitet und hatte dann Vorträge vor 400, 500, 600 Studierenden, wo es halt um das Thema Existenzgründung gab, und die saßen eigentlich alle nur, weil sie dafür halt ein paar Credit Points bekommen haben, sich aber für das Thema Existenzgründung so null und nichtig interessiert haben. Und dann sind mir halt eine Handvoll lieber. Sprich, wenn das 100 Leute gibt, das ist ja schon sehr tief gegriffen, die App nutzen, die sich darüber informieren, die darüber informiert werden, dass es die neue Tollcast-Folge gibt oder welche News es auf der DTG-Webseite gibt, dann reicht mir das. Und ich meine, natürlich freut es mich, wenn es mehr sind, aber solange die Leute Spaß mit der App haben und sie genutzt werden, wird sie auch gepflegt und weiter bespielt. Und wenn es dann halt irgendwann mal keinen mehr interessiert oder aus welchen Gründen auch immer das Smartphone nicht mehr Ding der Wahl ist, dann kann man darüber reden, ob man sie wieder einstellt, aber das sehe ich erstmal nicht.
Das wollen wir auch erstmal nicht hoffen. Wir bewerben sie an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich. Also sie ist in allen Funktionsbereichen wunderbar lauffähig getestet, so was ich so gehört habe. Alle sind zufrieden, die sich die App besorgt haben. Ich vor allen Dingen freue mich ganz besonders, weil eben wieder auch wie in der alten App die Push-Notifications kommen, wenn denn ein neuer Beitrag auf der Website der Deutschen Tolkien-Gesellschaft unter tolkiengesellschaft.de veröffentlicht wird. Und sollten wir nichts mehr zur App haben, ich frage dich nochmal kurz, nicht, dass wir was vergessen haben, sonst würde ich da glatt den Bogen machen zu einem Beitrag.
Mach ruhig den Bogen.
Dann machen wir den Bogen. Da ist nämlich jetzt ein neuer Beitrag erschienen, der sich mit einem interessanten Thema, gerade für die Menschen unter euch oder auch so wie mich, die sich vielleicht nicht ganz tiefgründig mit Tolkien auskennen, dabei ist. Nämlich 10 Fakten über J.R.R. Tolkien, die so rumkursieren, die aber Irrtümer sind. Verfasst von Maria Zielenbach aus dem Beirat der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und da kann man dann in Kurzform sich informieren und das ein oder andere mal in der falschen wie in der richtigen Form lesen, um sich dann die richtige Form zu merken. Fand ich ein sehr spannendes Thema, allein weil man da ja auch oftmals tatsächlich eher über die Irrtümer stolpert. Habe ich auch feststellen müssen, das ein oder andere hätte ich nämlich, Stichwort Irrtum 10, Tolkien hatte Angst vor Spinnen. Das ist auch immer sehr schön, weil auch das wäre bei mir noch so im Kopf gewesen, dass mir mal irgendjemand erzählt hat, ja, der hatte doch Angst vor Spinnen. Umso schöner, dass es dann hier mal ein wenig in dem Fall relativiert wird.
Genau, und zwar hat Maria vor einiger Zeit auch schon mal in Zusammenarbeit mit Marcel die Seite Tolkiens Zitaten aufgelistet, in denen halt so eine Handvoll Zitate oder vermeintliche Zitate aufgelistet werden. Und wenn sie denn kein Zitat sind oder wenn sie falsch sind, das dann halt gleich entsprechend darstellen und dann auch meistens eine Erklärung. So zum Beispiel ein sehr beliebter Fehler, not all who wander are lost. Da fehlen ja zwei Begrifflichkeiten, also das Wort not all those who wander are lost. Ja, da sind also, packe ich euch auch noch in die Shownotes. Das ist auch nochmal so ein schöner Artikel. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt ein Zitat Tolkiens ist, kann man da auch nochmal eben nachgucken, sich in der Hinsicht ein wenig weiterbilden.
Und dann haben wir ja auch noch einen Bericht, der war kurzzeitig da und dann musste der aber irgendwie aus polizeilichen Gründen, man mag es kaum glauben, wieder verschwinden. Das wollen wir jetzt im Rahmen unserer Kurznachrichten doch auch ein bisschen ausschmücken, weil vielleicht die ein oder anderen sich gefragt haben, warum muss plötzlich über einem Beitrag unter tolkiengesellschaft.de das Radiergummi angesetzt werden. Übrigens eine sehr schöne Grafik, die habe ich so vorher auch noch nicht gesehen, aber sie passt zum Thema. Der Beitrag war wie ausradiert, er war weg. Was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du es ein bisschen erklären für diejenigen wie mich, die sich gefragt haben, warum die Polizei sich plötzlich in die Website der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und die dort angezeigten Inhalte einmischt.
Das hängt damit zusammen, dass ich am 22. Juni eine E-Mail der Polizei bekommen habe. Mit einer Bitte um einen Rückruf. Und zwar ging es um eine Veranstaltung, über die wir auch hier im Podcast bereits gesprochen haben. Und man bat mich dort, einen Aufruf zu machen, dass sich mögliche geschädigte Personen bei dieser Dienststelle melden möchten. Dann habe ich ihn gefragt, er meinte, ob das möglich ist. Wir hätten ja auch schon vorher vor dieser Veranstaltung gewarnt. Das habe ich dann gleich revidiert und hat einfach nur kundgetan, dass wir gesagt haben, dass die Veranstaltung abgesagt wurde, oder die Veranstaltungen. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das, das ist ein Aufruf, ist kein Problem. Habe die dann auch veröffentlicht, habe sie dann auch in unseren normalen Social-Media-Kanälen, Twitter und Facebook geteilt. Und von dort aus wurde das ein absoluter Selbstläufer, der sogar so stark ging, dass wir am Stand der CCXP auf diesen Artikel angesprochen wurden. Daraufhin gab es Androhungen seitens des Inhabers der Firma, dass wenn diese Verleumdung nicht sofort vom Netz genommen wird, er rechtliche Schritte einnahm. Woraufhin ich dann nochmal Rücksprache mit der Polizei gehalten hatte und es meinte, nee, es passt, es ist ja alles ordnungsgemäß, sie mich dann aber bat, weil das, was sie erreichen wollten, bereits erreicht hat. Diese baten mich dann halt eben, die News wieder vom Netz zu nehmen. Jetzt bin ich kein großer Freund von einfach stillem Löschen und Depublizieren, weshalb ich mich dann dafür entschieden hatte, die Seite halt mit dem Hinweis zu versehen, dass sie halt eben gelöscht wurde. Weshalb sie gelöscht wurde, nämlich auf Bitten der Polizei. Deshalb gibt es jetzt den Radiergummi aktuell auf der Startseite.
Wenn der hoffentlich nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen muss. Das wäre ja schade.
Ich glaube, das ist auch der erste Radiergummi in dieser Art, der angesetzt wurde. Also natürlich wird mal ein Artikel ergänzt und wenn man was falsch gemacht hat, wird es auch korrigiert. Aber dass ein Artikel komplett gelöscht wird, ist eher selten.
Ist ja auch fürs Archiv immer nicht so gut, wenn die Sachen dann weg sind. Gerade wenn man nochmal in den älteren Artikeln lesen möchte. Und das sind ja mittlerweile doch eine ganze Menge auf der Webseite. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuklicken. Ja, diesen Artikel könnt ihr da nicht mehr lesen, aber die Gründe haben wir euch hoffentlich in Kurzform jetzt nochmal in aller Ruhe schildern können. Dann haben wir noch Tolkien 2019, haben wir auch schon mehrfach angeteasert, das Event der Tolkien Society, der britischen Tolkien Society. Und es gibt ein neues Announcement, wie auf Englisch sagt, eine neue Ankündigung. Catherine McIlwain wird mit dabei sein. Was muss man zu der wissen, abseits davon, dass sie mit den Bodleian Libraries zu tun hat?
Ja, genau das, dass sie halt eben mit der Bodleian Library zu tun hat, dass sie die in Anführungszeichen offizielle Archivarin dort ist für die Werke Tolkiens, die dort liegen, und sie hat die Ausstellung erstellt und auch das Begleitband dazu geschrieben, was ja, wie wir hatten, mehr als nur ein Museumskatalog ist.
Hatten wir ja auch schon in der Sendung, ne? War das die letzte? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, letzte oder vorletzte Sendung haben wir ja ausführlicher schon über dieses Werk, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich glaube, es kommt dem noch am nächsten, gesprochen. Am 7. August geht's los, Tolkien 2019 in Birmingham findet das Ganze statt. Bei uns ja auch schon länger Thema in der Sendung und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit Catherine McIlwain zu sprechen, unter anderem natürlich über diesen Katalog in Anführungszeichen, der ja viel mehr ist als ein Katalog.
Richtig, ich stelle gerade fest, er geht los an dem Tag, wo der Tollcast, die August-Ausgabe veröffentlicht wird.
Da parallel Tolkien 2019 in Birmingham. Na, wenn das nicht passt.
Ja, Annika und ich sind fort und werden auf jeden Fall für die von euch, die nicht da sein können, versuchen, so viele Eindrücke wie möglich mitzunehmen.
Da werden wir wieder mal auf der internationalen Ebene. Wir sind auch schon gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr so an Erfahrungswerten und vor allem natürlich auch an Stimmen und Ähnlichem wieder mitbringen werdet. Wir lassen uns mal überraschen. Das wird mit Sicherheit eine interessante und spannende Veranstaltung der britischen Tolkien Society in diesem Jahr. Das waren unsere Kurznachrichten soweit für heute. Jetzt zum Abschluss der Sendung. Ich hätte fast gesagt, schalten wir nach Munster, schalten wir zu Dennis für die Termine. Jetzt müssen wir uns gerade mal überlegen, was machen.
Ich versuche ihn
zu ersetzen.
Zu imitieren. Mit Mandelentzündung. Termine, 25.28. Juli, Tolkien-Ting. Aber ich glaube, das bringt nichts. Mach du es mal lieber, Malte.
Vor allen Dingen war jetzt gerade noch eine schöne Störung auf der Leitung. Das hätte, wir lassen das genauso. Aber es war ein sehr schönes Beispiel. So möchtet ihr ihn hier auch in der Sendung nicht erleben. Wir wünschen ihm an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Das Tolkien-Ting wirft seine Schatten voraus, 25. bis 28. Juli. Wir sind dieses Mal mit dem gesamten Tolkast-Team vor Ort und werden ja mal gucken, was da so alles passiert. Das Equipment ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und dann schauen wir mal, was wir unter anderem mit dem Ehrengast Tom Shippey dort vor Ort erleben dürfen. Diverse Workshops. Wer noch dabei sein will, muss ins Mehrbettzimmer. So doof das klingt, alle anderen Ressourcen sind ausgebucht. Wir freuen uns schon auf ein grandioses Ting in diesem Jahr mit Highlights wie der Long Expected Party. Und für einige soll auch, habe ich gehört, die Mitgliedervollversammlung mittlerweile ein Highlight sein. Ich weiß nicht, warum. Wir lassen uns überraschen. 8. bis 10. August folgt das Elbenwald-Festival. Dort auch wieder diverse Acts am Start, könnt ihr im Internet nachlesen. Da gibt es schon offizielles Line-Up. Es wird auch das ein oder andere noch nachgeschoben. Findet ihr unter elbenwaldfestival.de. Dann haben wir vom 7. bis 11. August gerade schon bei uns Thema gewesen. Jetzt hier nochmal als Veranstaltungstipp Tolkien 2019 in Birmingham. Jetzt wäre ich fast ins Englische verfallen, weil auch das ist natürlich, eigentlich heißt es Tolkien 2019 Birmingham, das Event der britischen Tolkien Society. Dann zwei Parallelveranstaltungen am 23. bis 25. August, einmal das Mittelerdefest.at in Reichenau im Mühlkreis in Österreich. Und dazu, wie schon gesagt, parallel zum einen die FARK oder kurz FARC-Messe, über die wir auch schon ausführlicher gesprochen haben. Mehr Infos unter farcmesse.de, eine Messe für Fantasy und Rollenspiel. Und ebenso parallel liegt am 24. und 25. August die German Castle Con auf Schloss Burg an der Wupper in Solingen. Auch das nochmal ein Tipp von uns. Da sind wir auch sehr gespannt, was da so alles passiert auf den Veranstaltungen. Wenn ihr dorthin fahrt und Eindrücke gesammelt habt, sind wir auch natürlich da immer sehr dankbar. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, denn auch wir können nicht bei jeder Veranstaltung mit dabei sein. Deswegen ist auch schön, wenn jemand von euch zufällig ein Veranstaltungsfeedback geschrieben hat, schickt es uns gerne rein. Sowie natürlich auch generelles Feedback über unsere Sendung. Tipps, Ideen auch für Themen sind gerne gesehen. An feedback@tollcast.de oder ihr kommentiert auf den diversen Plattformen, auf denen wir vertreten sind oder in den Social Media Netzwerken, wo ihr uns natürlich auch mit unseren Seiten findet. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Was war noch, hätte ich fast gesagt, aber ich glaube, wir haben alles für die heutige Sendung untergebracht.
Außerdem haben wir auch keine Zeit mehr, weil ab jetzt liegt es an dir, wann diese Sendung endlich veröffentlicht wird. Die Leute warten ja nur schon drauf.
Das stimmt.
Nicht, dass ich Druck aufbauen möchte.
Nein, um Gottes Willen. Aber ne, es ist quasi nach dem Prinzip, bis zum Ting muss sie da sein. Das wäre jetzt auch ein bisschen sehr, sehr entspannt. Nein, Lang. Wir werden jetzt zusehen, dass wir sie möglichst zügig auf den Äther kriegen. Und dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle von euch. Dennis, gute Besserung nochmal. Und wir hoffen, dich dann in der nächsten Ausgabe wieder in unserem Kreis begrüßen zu dürfen. Tobias und Malte bedanken sich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch dann eine Tolkien-eske Zeit.